Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Da ist er.
Ja, und was machst du jetzt?
Geil, alle.
Was machst du jetzt, wenn ich deine Floskel weggenommen habe?
Ich freue mich.
Jetzt schwimmst du, oder?
Nö, ich freue mich.
Jetzt schwimmst du, jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst, den ganzen Rest der Episode.
Genau, ich bin jetzt einfach stumm.
Ja.
Den Rest der folgenden Stunden, mal gucken.
Komplett aus dem Rhythmus gebracht.
Überhaupt nicht, ich freue mich.
Das ist mein Kumpel Lidl, der da im Hintergrund so redet.
Ja. Vor mir sitzt Guess.
Ja, und wir machen einen Filmpodcast mit dem Namen, den wir gerade genannt haben.
Ja, die Bewegtbild-Banausen.
Das sind wir. Wobei wir ja nicht nur ein Filmpodcast sind, wir sind ja tatsächlich auch ein Serien- und ein alle möglichen Formate guckender Podcast.
Deswegen Bewegtbild.
Ja, Bewegtbild, wir legen uns da nicht fest. Also ja. Was da auf dem Bewegtbild läuft, das kann alles sein.
Da hatten wir auch schon fast alles, oder?
Nein, naja. Nicht mal die Hälfte, wenn du mich fragst.
Wie jetzt?
Da ist von Urlaubsvideos bis Amateurpornos bis hin zu Kochshows und Gerichtsshows und Trash-TV.
Ja.
Gibt es da schon einiges, was man noch abdecken könnte.
Okay. Ich dachte, wir beschränken uns schon auf Formate, die eine kommerzielle Auswertung anstreben.
Strebst du denn eine kommerzielle Ausrichtung an?
Mit meinen Urlaubsvideos? Garantiert nicht.
Nee, ich meine jetzt generell hier mit dem Podcast.
Das ist ja schon wieder was ganz anderes.
Ich dachte, wir sind hier so edgy.
Ja, natürlich. Aber das meinte ich damit ja überhaupt nicht. Nee, es ging darum, dass die Dinge, über die wir hier sprechen, sind ja schon primär Dinge, die eine kommerzielle Auswertung angestrebt haben.
Ach so, du meinst nichts Privates dergleichen.
Ja.
Ja, aber da wir uns nicht festgelegt haben, könnte man theoretisch auch was Privates bringen.
Ja, wir hatten ja schon den einen oder anderen Gast, der damit gedroht hat, hier ein Porno zu rezensieren.
Du könntest meine Musikshows rezensieren. Wobei dann jetzt nicht so viel Bewegtbild drin ist, aber ja, auf jeden Fall ein fetter Sound. Den du vielleicht noch bearbeiten müsstest vorher, bevor du ihn sendest.
Ja, ich freue mich immer noch drauf. Bin sehr gespannt. Das kriegen wir hin.
Also egal wie schlimm irgendwelche Gäste hier klangen, als wir die zugeschaltet haben, schlimmer als die Tapes, wo ich meine Hitparade da aufgenommen habe, ist es hundertprozentig nicht.
Na, wer weiß.
Da ist der Standard auf jeden Fall ganz weit unten.
Ja?
Ja, naja, definitiv.
Tape halt. Aber hat ja auch einen gewissen Charme, finde ich.
Hat auch einen gewissen Charme. So jetzt haben wir euch unser Format vorgestellt und ihr seid immer noch nicht schlauer, ihr wisst immer noch nicht, was wir hier so wirklich machen. Also wir stellen Filme und Serien vor und im Gegensatz zu anderen Podcasts, die sich absprechen und wissen, was sie bringen, haben wir keine Ahnung. Wir haben zwar so ein paar Hausaufgaben links und rechts von Supportern, die uns bei Patreon und bei Steady sponsern, aber insgesamt, was Lee so zu Hause guckt und was ich so zu Hause gucke, oder je nachdem, vielleicht gucken wir auch Sachen in fremden Betten, weiß man nicht.
In Betten gleich?
Das wird hier präsentiert und ich habe keine Ahnung, was Lee mitbringt und umgekehrt genauso, das ist eigentlich unser Konzept.
Ja.
Was gibt's sonst Neues? Hast du von den Golden Globes gehört?
Dass NBC die abgegeben hat.
Na, vor allen Dingen fällt aus, oder?
Naja, weil NBC eben die nicht mehr ausstrahlen möchte.
Richtig.
Nee, also das ist noch nicht sicher, ob die deswegen ausfallen.
Ich habe News gelesen, dass die definitiv gecancelt werden im nächsten Jahr. Dass 2022 wohl keine Golden Globes stattfinden. Das war das, was ich gelesen habe.
Okay. Nee, also ich hab das ist jetzt ein paar Tage her, da habe ich gelesen erstmals, dass es eben hieß, NBC wird die nicht mehr ausstrahlen. Und dass jetzt halt die Foreign Press Association gucken muss, wo ist unser nächstes Zuhause?
Dass sie die woanders unterbringen?
Ja.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Also mein Stand war, soweit ich das richtig gedeutet habe, hieß es wohl, dass wegen dem Tohuwabohu und NBC die halt nicht mehr ausstrahlen will und dann diesen Shitstorm und Tom Cruise gab seine Globes zurück, dass die dann gesagt haben, okay, 2022 auf jeden Fall erstmal keine Golden Globes.
Okay. Nee, also wie gesagt, bei mir ist jetzt auch schon eine Woche her oder so, dass ich darüber was gelesen habe.
Ja, dann ist meine Nachricht aktueller, glaube ich.
Okay, haben sie mittlerweile komplett gecancelt.
Das ist komplett gecancelt worden, richtig.
Werden die dann nur nicht, also wird die Veranstaltung nicht stattfinden oder werden einfach auch wirklich gar keine Preise verliehen?
Meinst du, dass die Preise trotzdem vergeben werden, obwohl die Veranstaltung flach fällt? Das ist eine gute Frage, aber ich gehe davon aus, dass da wohl gar nichts geht, dass auch niemand da einen Golden Globe kriegt, wenn es keine Veranstaltung gibt, also.
Okay, das wäre krass.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da trotzdem Preise verteilen, obwohl es keine Show gibt.
Ich habe ja einen Golden Globe-Gewinner heute dabei.
Ich habe tatsächlich einen Film gleich als erstes. Der war für einen einzigen Oscar nominiert, aber irgendwie für 5 Golden Globes oder so.
Mhm. Ja.
Und man sagt immer, die Globes sind so ein bisschen so eine Ausrichtung.
Ja.
Aber es gibt halt immer wieder Beispiele, die bei den Golden Globes halt irgendwie für Furore sorgen, irgendwelche Filme, die dann bei den Oscars so gut wie gar nicht in Erscheinung treten.
Da haben wir offenbar beide einen von der Sorte heute.
Krass. Ja, ich habe es ja ein bisschen angeteasert, dass ich einen richtigen richtiges Epos gesehen habe, auf jeden Fall. Also einen richtigen monumentalen Schinken von der Laufzeit und dass der so ein paar Bathtub-Sessions auf jeden Fall auf sich genommen hat.
Ah,
den
ja?
habe ich jetzt durch, bin sauber.
Der mehrstündige Badewannenfilm, okay.
Der mehrstündige Badewannenfilm. 3 Stunden 28, Baby.
3:28?
Ja, das war ein fettes Ding.
Okay. Willst du damit gleich loslegen?
Das ist eigentlich ein guter Übergang, den wir jetzt hier hingelegt haben. Insofern.
Ja, dann mach.
Fange ich damit gleich an, wenn ich eingeläutet habe. 3 Stunden 26 aus dem Jahr 1956.
Wie jetzt? 28 oder 26?
3 Stunden 28.
Okay, also 28.
Habe ich 26 gesagt?
Ja, jetzt hast du ein paar Mal was Unterschiedliches gesagt, deswegen.
Nee, 3 Stunden 24 habe ich gesagt.
Fick dich. Alter. Okay, ist auch egal. An die 3,5 Stunden.
Da ist er wieder. Hier. Potato, Potato. 2 Minuten, mehr oder weniger. Jetzt hör auf.
Wenn die Leute da jetzt verzweifelt nach einem Film suchen, der diese Länge hat und dann. Nee.
Also 3 Stunden 26 hätte ich ja noch geguckt.
Eben, aber 28 hört's auf.
Da, also Freunde, irgendwo hört's auch auf. Irgendwo ist auch mal Schluss hier. Ja. This is gonna be awesome. Ja.
Bin sehr gespannt.
Und dann so nach 40 Minuten so.
Ja.
Eingeschlafen. Naja.
Es okay,
aber Leute, die schlafen tatsächlich nach 4 Minuten schon ein, irgendwie, wenn der Vorspann schon zu Ende ist.
Ja, ja, klar.
Oder die suchen bei Netflix, was sie sich angucken, halbe Stunde lang, 3-4 Stunden und dann, wenn der Vorspann läuft, schlafen die ein.
Genau.
Das sind immer die Besten.
Ja, das sind ja echt die Besten, ja.
Coole Variante.
Aber das ist jetzt schon auch der Film, von dem du gerade gesprochen hast, mit den Golden Globes.
Das ist tatsächlich der Film, ja.
Okay.
Weil ich habe auch eine Zahl genannt, glaube ich. Der hat, glaube ich, 4 oder 5 Golden Globe-Nominierungen gehabt.
5 hieß es eben, ja.
Nee, das ist doch nicht Quatsch. Entschuldigung, das ist ein anderer. Sorry.
Okay.
Nee, ich habe den verwechselt. Das ist ein Film, der später kommt. Das war der mit den Golden Globe-Nominierungen. Mhm. Hier habe ich mir keine Golden Globe-Nominierung notiert.
Ja.
Der hat aber bestimmt auch welche, weil der hat hier ganze 3 Oscar-Nominierungen.
Dann, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass er bei den Golden Globes auch in Erscheinung getreten ist.
Bestimmt. Und weißt du, was richtig geil ist? Ich habe schon mal darüber geredet. In einer anderen Form.
Über den Film.
Über genau diesen Film, den ich jetzt bringe, oder beziehungsweise über den Stoff.
Krieg und Frieden.
Bravo, Lee. Krieg und Frieden ist es.
Okay.
Ich rede das zweite Mal über die Verfilmung von Tolstois Buch.
Mhm.
Insgesamt 10 Autoren adaptierten das hier für diesen folgenden Film. Und das ist tatsächlich die Krieg und Frieden-Adaption aus dem Jahre 1956.
Oh wow, so alt.
Aus dem Golden Hollywood, ja. Regisseur des Ganzen war King Vidor.
Jetzt kann man echt ganz kurz blöd fragen, gab es da die Golden Globes schon?
Das ist eine gute Frage, wie lange die Globes verliehen werden.
Seit wann gibt's die denn?
Also es ist immer so, wenn ein Film viele Oscar-Nominierungen hat, dann schreibe ich mir die Globes auch meistens gar nicht raus. So. Dann denke ich so, okay, nennen die Oscar-Nominierungen, ja, die Globes klemme ich mir, klar. Aber ich kann dir gar nicht sagen, seit wann die verliehen werden und ob der hier überhaupt welche hatte.
Ich werde das mal recherchieren. Erzähl mal.
Recherchiere das in der Zwischenzeit. Regisseur King Vidor hat Filme gedreht wie Ruby Gentry zum Beispiel. Der ist bekannt. Wildes Blut könnte man eventuell auch kennen aus dem Jahr 1952. Also hat ein paar bekannte Filme gemacht. Und der hat hier diesen Wälzer der Literaturgeschichte in bewegte Bilder gesetzt. Und ich habe es gesagt, 3-mal Oscar nominiert für Regie, für Kamera in Farbe. Da mal wieder die Aufteilung.
Mhm.
Und genauso bei Kostüm. Kostüme, Farbe.
Okay.
Und nochmal zur Story für diejenigen, die vergessen haben, was wir so in Episode 19 berichtet haben über diese BBC-Serie, die sich nämlich den gleichen Stoff angenommen hat. Wir gehen ins Jahr 1812. Da fällt Napoleon mit seinen Truppen in Russland ein und einige aristokratische Großfamilien in Russland mit armeetauglichen erwachsenen Söhnen müssen dann ihrem Schicksal gegenübertreten. In diesem besagten Krieg, während die Älteren und die Frauen dann um ihren Gesellschaftsstand bangen. So wie, und dann geht es noch natürlich um die Gefühle der jungen Töchter in ihren sozialen Ständen, weil da ändert sich natürlich auch ein bisschen. Das sind auch Sachen, die für große Gefühle sorgen, weil teilweise müssen die Aristokratenfamilien dann aus ihren Häusern raus, weil natürlich Napoleon gerade einmarschiert und dann müssen die flüchten auf eine andere Seite des Landes. Und müssen dann ihr Hab und Gut da sein, alles liegen lassen. Und deswegen ändert sich da so ein bisschen der soziale Stand, beziehungsweise das, wie die vorher aufgewachsen sind oder was sie so gewohnt haben.
Ja.
Was sie so gewohnt waren.
Ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Leopard, den ich neulich gebracht habe. Weil das ist, also ich meine, da gab es ja auch schon etliche Verfilmungen in unterschiedlichen Epochen, wo das immer ein Thema ist, aber eben so dieser Zerfall der Aristokratie und dass eben Leute, die jetzt da. Glaube ich, bei Krieg und Frieden geht es ja wahrscheinlich auch um Zahnfamilien, ne?
Ja, richtig, da geht es um die Zaren in Russland.
Eben, was ja quasi so die Aristokratie Russlands ist. Mhm. Deswegen finde ich das voll vergleichbar.
Ist ein guter Vergleich, weil auch hier hast du sehr opulente Ballszenen, weil du hast natürlich diese Friedensphasen, wo du diese Feste siehst, wie Leute zum Beispiel sich dann kennenlernen, verlieben,
ja.
Diese großen Tänze und sind ja alles reiche Familien, mit wem die befreundet sind und so, da wird jeder einzelne Charakter beleuchtet, wer wie zu wem steht und so. Das ist schon ganz interessant. Das ist so eine Familienchronik, aber halt in diesem Russland von damals halt so eingegliedert.
Und haben die das hier auch so groß aufgezogen? Also bei der Länge, klar, aber wenn du sagst, so opulente Ballszenen und sowas, heißt, es war teuer, das Ding?
Das ist auf jeden Fall ein sehr aufwendiger Film, ja.
Okay.
Ich habe ein Budget gefunden, das wird auf 6 Millionen geschätzt.
Mhm.
Also es geht eigentlich. Aber ja, er sieht gut, schon prächtig aus.
50er, also, ne? Das ist schon.
Ja, es sind 50er. Ja. Und du hast hier wirklich, also du siehst halt, dass eine Menge halt nicht im Studio entstanden ist. Weil wenn hier wirklich so Schlachtszenen draußen stattfinden, so, du siehst halt, das ist wirklich ein Feld und so, das sind jetzt nicht irgendwelche Studiokulissen oder so. Und auch so diese Paläste und die Schlösser, wo die halt drin wohnen, du siehst halt die Decken und so, das sind halt wirklich so Locations. Also
ja.
Da ist jetzt nicht viel im Studio gemacht worden mit irgendwelchen Matte-Paintings mit Hintergrund, sondern das ist schon sehr, sehr aufwendig, das Ding.
Ja, das macht eine Menge aus, finde ich.
Definitiv. Und die Besetzung kann sich auch sehen lassen. Wir haben in der Rolle von Natascha, das ist eine junge Frau, die übrigens in dem Film und in dem Buch eine 13-Jährige darstellen soll, aber von der 27-Jährigen Audrey Hepburn gespielt wird.
Aber das war bei der Serie auch schon so, oder?
Da war es Lily James.
Ja, okay.
Ist das nicht eine adäquate Nachfolgerin von Audrey Hepburn? Kann man schon nicht anders sagen. Ja.
Naja,
Lily James also und Audrey Hepburn. Audrey Hepburn der 2000er Jahre.
Nee, echt nicht, Alter.
Ach komm.
Also mit...
Echt nicht.
Also jemanden heute mit Audrey Hepburn zu vergleichen, finde ich echt mutig.
Ich hab's gerade gemacht.
Ja, eben.
Ja.
Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.
Na.
Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man.
Ich finde, das ist eine exquisite Idee.
Mhm.
Well, you just lost yourself a fan.
Hör auf. Die sind beide sehr, 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 sehr majestätisch und prächtig.
Der Lily James Fan. Wie geil.
Aber anscheinend hat man sich im Jahr 1812 auf jeden Fall sehr leicht verliebt. Also da ist man in 10 Minuten schon irgendwie so sterbenstraurig, wenn irgendwie der Typ, den man gerade kennengelernt hat, irgendwie davonzieht oder in den Krieg geht.
Okay.
Da, das mit den Gefühlen, das passiert auf jeden Fall sehr schnell. Dieses Verlieben und Entlieben ist da so ein bisschen Zeitraffer. Also die Gefühle sind hier auf jeden Fall ganz groß am Start. Das ist so, wie ja. Du hier im Club eine kennenlernst und am nächsten Tag heulst du Rotz und Wasser, weil sie dich versetzt beim Date oder so.
Alles schon vorgekommen.
Alles vollkommen?
Ja, natürlich.
Inklusive Rotz und Wasserholz?
Ja, klar.
Oh, der Lied zeigt Gefühle heute. Gefühle zum Wochenende.
Ja.
Ja, und das war nicht der einzige Altersunterschied, weil ich habe ja gesagt, 13 Jahre in der Rolle und hier war sie 27. Aber sie war tatsächlich noch nie so schön wie in dem Film, finde ich. Also Audrey Hepburn sieht wunderschön aus in Krieg und Frieden, weil sie trägt natürlich diese prächtigen Kleider und so und die ist super hübsch, muss man mal sagen.
Noch nie so schön wie in diesem Film.
Tatsächlich. Also die ist okay. Ja wirklich hübsch. Aber,
ja, klar.
Aber hier sieht sie halt wirklich hinreißend aus.
Mhm.
Und Henry Fonda spielt noch mit. Der spielt Pierre. Und Pierre war wiederum in der BBC-Verfilmung die Rolle von Paul Dano.
Okay.
Und Pierre ist so vom Typ so ein sanftmütiger Idealist, der halt eher so der künstlerische Typ ist, so ein ganz ruhiger, redet immer recht besonnen.
Mhm.
Und auch hier wieder gab es einen krassen Altersunterschied, weil Henry Fonda war Anfang 50.
Der war da schon Anfang 50, okay. Ja,
der war Anfang 50 und spielte halt am Anfang des Films den Pierre Anfang 20.
Ach komm.
Wirklich. Ist halt ein krasser Altersunterschied. Ja, wirklich. Der spielt den Anfang 20 halt so in
der. Warte mal, der soll,
20er.
Der soll in der Verfilmung dann auch Anfang 20 sein.
Ja, ja. Der wurde nachher natürlich ein bisschen älter geschminkt und so, ist klar.
Ey, ja, aber Alter.
Aber es war der gleiche Schauspieler.
Oh Mann, das kannst du ja nicht bringen, ey. Also. Das fällt dir ja dann wahrscheinlich beim Gucken auch auf. Also das muss ja übelst stören.
Ich weiß nicht, ob sein Alter genannt wird, ehrlich gesagt, in dem Film. Also mir ist es nicht aufgefallen, weil ich glaube nicht, dass sein Alter in dem Film irgendwie vorkommt. Also du siehst natürlich, dass er älter ist als Audrey Hepburn.
Und ja, so. Eben. Ja.
Aber er war natürlich schon, also er wirkt schon ein bisschen jünger als diese 50, die er in Wirklichkeit war im richtigen Leben.
Mhm.
Aber wenn das im Buch so aufgetaucht ist, dass er halt irgendwie Anfang 20 ist am Anfang, dann ist das natürlich eine ziemliche Diskrepanz von diesem Schauspieler, der ihn darstellt.
Ja, auf jeden Fall eine mutige Besetzung. Aber gut, scheint funktioniert zu haben.
Definitiv. Man kann an der Stelle auch sagen, dass Henry Fonda ursprünglich eigentlich auch gar keine Lust hatte auf den Film.
Mhm.
Weil er selber fühlte sich zu alt.
Komisch.
Ja. Aber die Kohle war reizvoll. Deswegen hat er gesagt,
fällt niemandem auf.
Nimmt er die Rolle von Pierre an. So. Das Geld war schon recht lukrativ.
Okay.
Brando wiederum wurde die Rolle angeboten. Der lehnte ab. Weil er hatte keinen Bock auf Audrey Hepburn.
Ach was?
Ja, irgendwas war dann Busch.
Aha.
Das war tatsächlich die Begründung, dass er gesagt hat, er will nicht mit Audrey Hepburn drehen.
Abgefahren.
Und dann gab es noch einen Kandidaten, den du neulich hier erwähnt hast, Montgomery Cliff. Hat er auch keine Lust. Und im Nachhinein sagte ja der Regisseur Vidor, dass er schon gerne für die Rolle des Pierre im Nachhinein, wo der Film fertig war, hätte er schon gerne Peter Ustinov gehabt, statt Henry Fonda. Das wäre so seine Idealbesetzung gehabt.
Mhm.
Warum daraus nichts geworden ist, warum er nicht früher angefragt hat, vielleicht kam der Einfall erst danach. Konnte ich nicht rausfinden.
Was mich gerade echt wundert, ist, dass es da Leute gibt, die keinen Bock auf den Stoff haben. Also dass Montgomery Clift sagt, habe ich keine Lust zu. Weil ja, es ist ja schon auch ein sehr, also der war ja auch damals schon echt bekannt, der Stoff und das Buch. Also,
definitiv, ja.
Hm.
Das ist ja ein Ding, das hat man in hier in meiner Heimat, so meine Cousins, als ich die besuchen war, als wir irgendwie zum Meer gefahren sind, nach Jugoslawien damals in den 90ern, da mussten die das über die Ferien lesen.
Alter.
Die haben dann Krieg und Frieden mitgekriegt und das war deren Hausaufgabe, die über die Sommerferien dann praktisch lesen müssen und dann wahrscheinlich eine Inhaltsangabe schreiben oder so, wenn dann die Schule wieder anfängt, okay, nach den Sommerferien.
Ganz schön mies, so also, einen Schinken über den Sommer lesen zu müssen.
Da haben die ganzen Wälzer auf jeden Fall mitgekriegt, so als Hausaufgabe. Ist schon hart. Aber ist natürlich ein Film, den kennt man so. Tolstois Krieg und Frieden ist auf jeden Fall ein Begriff. Insofern hast du recht, es ist ein Prestigeprojekt. Und das ist krass. Und was ich auch lustig fand, es gab Konkurrenzverfilmungen geplante. Und zwar gleich zwei Stück.
Zu der Zeit damals, oder was?
Genau, zu der Zeit damals, von Krieg und Frieden.
Okay.
Einmal wollte Orson Welles das Buch verfilmen.
Aha.
Mit Sir Laurence Olivier in der Hauptrolle. Und
ja.
Vivien Leigh.
Mhm.
Auch interessant.
Ja.
Und Mike Todd hat einen Film geplant mit Elizabeth Taylor wiederum in der Hauptrolle.
Alter.
Also insgesamt drei Filme mit Hochkarätern in den Besetzungslisten, die irgendwie den gleichen Stoff auffassen wollten.
Da ging es dann wahrscheinlich nur drum, wer schneller ist, oder?
Wahrscheinlich, weil wenn der Film dann rauskommt oder wenn der Film dann im Dreh ist, da nochmal das gleiche Buch zu verfilmen und hinterher zu hängen, ist halt ist grundsätzlich nicht cool. Das überlegst du dir auf jeden Fall fünfmal.
Haben wir es ja auch immer wieder mal von, dass, also nicht so oft, aber das hatten wir zumindest schon mal, dass es das gab, dass jemand einen ähnlichen Stoff verfilmen wurde und die waren schon in der Vorbereitung und dann haben andere schon angefangen zu drehen und dann wurde es eingestampft, ja.
Ja. Oder du hast so Jahre gehabt, wo so zwei ähnliche Stoffe dann rausgekommen sind. So. Ich denke so an White House Down und Olympus Has Fallen.
Ja.
Gleiche Prämisse, andere Schauspieler. Aber wenn die mit einem Dreh sind, weißt du, wenn sich das überschneidet, machst du den Film natürlich zu Ende. Aber einer ist immer der Loser bei so einer Konstellation.
Eben, ja. Einer verkackt dann immer. Deswegen ist es nie eine gute Idee, klar. Ja.
Und meistens, hast du vollkommen recht, ist es der Langsamere, beziehungsweise der später ins Kino kommt.
Mhm.
Ja.
Okay.
Der allererste Drehbuchentwurf, der war richtig fett. Also das waren wohl über 500 Seiten, die hatten als Drehbuch. Ich meine, du kennst dich aus. Soweit ich das mitgekriegt habe, sind ungefähr 100 Seiten der Durchschnitt für so ein normales
für so ein normales
Drehbuch mit normalen Länge.
Klar. Normaler, also so, ne, so 90 Minuten hat halt irgendwie 80 bis 100 Seiten, ja.
Okay, in dem Dreh. Gut, jetzt hast du hier natürlich eine Laufzeit von 3 Stunden, 28 Minuten.
Ja, eben.
Aber über 500 Seiten hört sich auch erstmal recht umfangreich an.
Ist es.
Und das ist hier wieder ein opulentes Epos, das man auch so mit der Omi gucken kann. So kann man das, glaube ich, formulieren. Es gibt natürlich große Gefühle. Es ist ein bisschen melodramatisch in manchen Momenten. Ich habe es ja gesagt, so bestimmte Gefühle steigen hier von 0 auf 100 in 5 Minuten. Und das hat so ein bisschen so dieses Seifenoperige. Weißt du, was ich meine? So, das ist so ein bisschen, ja, so Fackeln im Sturm und so die Dornvögel, so diese alten Serien, weißt du, so diesen Geist atmet Krieg und Frieden auch. Das ist natürlich in manchen Stellen ein bisschen schmalzig und ein bisschen kitschig, aber das bringen ja diese opulenten Monumentalfilme auch manchmal mit.
Ja, bei mir ist es eben meistens wirklich zu viel Pathos und Kitsch.
Mhm. Ich mag das schon.
Hm.
Drama, Liebesfilm, Kriegsfilm. Mir hat auch das Original sehr, sehr gut gefallen, aber ich konnte ja mit der BBC-Verfilmung schon was anfangen. Na, nicht jetzt schmummeln hier, wie viel ich gegeben habe, sonst hast du mir...
Nee, ich war noch bei den Golden Globes, weil ich habe das zwischenzeitlich recherchiert.
Schieß los.
Die werden seit 1944 verliehen.
Seit 44 gibt es die Globes?
Ja. Allerdings natürlich nicht in allen Kategorien. Das heißt, diese Aufsplittung, die, also zum Beispiel bester Film, Komödie oder Musical, kam erst 52 dazu.
Ah ja. Aber gut, ich meine, die Kategorien bei den Oscars ändern sich auch immer so von alle zwei, drei Jahre und da kommen welche dazu. Und ich hatte gerade dieses Farbe, Schwarz-Weiß,
genau, ist ja auch, das wurde ja auch irgendwann abgeschafft, ja. Aber ja, seit 1944 werden die Globes verliehen. Und deswegen hatte auch Krieg und Frieden eine Golden Globe-Nominierung, hat sogar einen gewonnen.
Oh, okay.
Witzigerweise für Best Foreign Language Film.
Okay.
Und war aber noch für 4 andere nominiert. Also stimmte dann doch mit den 5 Golden Globe-Nominierungen.
Okay, dann hatte ich das irgendwie im Hinterkopf, aber. Die habe ich mir hier nicht rausgeschrieben. Aber es war auf jeden Fall nicht der Film mit einer Oscar-Nominierung, weil der hier hat 3.
Aber das heißt, von welchem Land war der denn schlussendlich? Wenn
ich habe mir das Produktionsland nicht aufgeschrieben, aber er wurde natürlich auch...
In welcher? Der war ja auf Englisch, oder nicht?
Der Film war auf Englisch, ja.
Warum ist der dann für...
Aber der hat mit Mel Ferré und so, hat ja auch so ein paar internationale Schauspieler drin gehabt. Deswegen waren hier vielleicht ein paar andere Produktionsländer beteiligt. Das habe ich mir jetzt nicht notiert.
Aber muss der Film nicht in der anderen Sprache sein? Ja, also als Herkunftsland ist hier USA und Italien angegeben.
Italien,
okay. Ach so, und weil noch Italienisch und Russisch wohl gesprochen wird im Film, aber das...
Aber wirklich nur, also sehr minimalistisch.
Ja, deswegen also, finde ich das
jetzt... Da sind zwei, drei Sätze vielleicht ja, auf Russisch.
Aber wie absurd ist es dann bitte, dass dieser Film einen Golden Globe kriegt für den besten nicht englischsprachigen Film?
Das ist super absurd. Also nur als Beispiel, sogar Napoleon redet mit seinen Truppen Englisch. Ja? Weil dann würde es ja Sinn machen, wenn er vielleicht Französisch redet, wenn er gesehen wird, so der französische Teil und so, aber nee, also da sind zwei, drei Sätze vielleicht in einer anderen Sprache.
Echt strange. Ja, best foreign language, foreign film. Echt weird. Okay.
Wirklich weird. So, jetzt habe ich mir diese 3 Stunden 28 angeguckt und fand, das ist ein schöner, epochaler Film. Wenn auch, ich habe es ja gesagt, ein bisschen seifenoperig, aber trotzdem kann man den gucken. Für Freunde von monumentalen Kino aus den 50ern, 60ern, so dieses Golden Hollywood, das sieht man hier schon natürlich sehr gut präsentiert.
Okay.
Ja?
Ja, mal gucken. Nicht wirklich eine Ahnung, was ich gerade an Punkten tippen werde, aber...
Was die Besetzung angeht, könnte ich noch eine nennen, nämlich Audrey Hepburn und Henry Fonda. Neben den beiden spielt noch Anita Ekberg mit, die Schnitte aus 8,5.
Die Schnitte.
Haben vielleicht noch auch noch der eine oder andere noch im Kopf, die 8,5 von Fellini gesehen haben. Die hat ja auch eine Rolle und die spielt natürlich die so ein bisschen Hallodri-mäßig unterwegs ist. Natürlich die Sexbombe, die hier nicht so wirklich ihrem Ehemann so richtig treu ist.
Okay.
Typecast? Hm.
Na jetzt aber.
Naja, bei 8,5 war sie auch so die Frau, die so den Männern den Kopf verdreht und so. Und hier ist er auch ein bisschen... Promiskuitiv unterwegs. Lacht er sich tot. Jess hat sich wieder versprochen.
Alles gut.
Da denkt er das hier.
Ja.
Versprecher. Mach mal bei jedem Versprecher.
Oh fuck, Alter. Das wird eine anstrengende Episode.
Ach so, ja.
Naja, so oft wie wir uns versprechen. Oder? Nein, es bezieht sich nicht nur auf dich, Jess, sondern ich verspreche mich auch im laufenden Band.
Ja, lass mal ein Battle machen. Für die neue Saison meisten Versprecher. Der, der die wenigsten Versprecher hat, ist natürlich näher an der Null dran. Der gewinnt.
Ah, okay.
Verstehst du? So macht's Sinn.
Alles klar.
Nicht jetzt mit Absicht versprechen und dann gewinnen. Das ist ja blöd. Ich komme mal zu den Punkten, oder?
Ich stelle mir das gerade nur sehr lustig vor, wie wir dann irgendwann völlig langsam und kontrolliert sprechen, um möglichst keinen Versprecher mehr hinzulegen.
Stimmt. Wir können das Battle ja kombinieren mit der Drunk History Episode.
Ja. Dann hörst du irgendwann wirklich nur noch das die ganze Zeit.
Die ganze Zeit. Sehr guter Plan. Aber gut, vielleicht machen wir erstmal die erste Challenge.
Ja.
Punkte. IMDb, bescheidene 6,8.
Okay.
Rotten Tomatoes wiederum ist bei einer 9 von 10. 100% Empfehlung an der Stelle übrigens.
Die Kritiker geben hier 9 von 10 Punkten.
Ja, es waren 9 Reviews, also jetzt nicht allzu viel, aber trotzdem. 9 von 10 Punkten, ja.
Okay, also so gut klangst du beim besten Willen nicht, aber ja.
Beim besten Willen gleich, okay. Die Audience war bei 4,5.
Alter.
Das ist ein großer Film, Krieg und Frieden. Hallo, Audrey Hepburn.
Ja, aber du sagst, den kann man machen.
Ja, da ist nicht jeder Fan von sowas und nicht jeder bindet sich 3,5 Stunden ans Bein. Was soll ich sagen? Ich gehe auch ein bisschen so von den Leuten aus, wenn die sich den angucken. Verstehst du, das ist jetzt nicht der...
Ja, aber fandst du den wirklich fett?
Ey, Krieg und Frieden war fett. So will ich den jetzt bestimmt nicht verkaufen.
Okay.
Aber es ist ein guter Film.
Okay.
Ja?
Das klingt halt eben so verhalten begeistert, finde ich. Aber werden wir ja gleich sehen.
Ja, werden wir gleich sehen. Mhm. Also, was heißt verhalten begeistert? Begeistert ist schon wieder so zu viel des Guten. Begeistert, da denke ich so, ich stehe auf der Couch und klatsche in die Hände. So war es nicht.
Okay.
Auf der Couch schon mal gar nicht, weil da würde man nicht... Da würde die Couch nass werden, wenn ich gerade frisch aus der Badewanne gestiegen bin. Wenn, dann stehe ich in der Badewanne und applaudiere. Aber das habe ich auch nicht gemacht.
Szenenapplaus in der Badewanne, ey, wie geil.
Szenenapplaus in der Badewanne.
Anhalten, ich muss mal kurz aufstehen, bravo.
Ja. Nee, während der Ballszene und so natürlich, die läuft da weiter, werde ich applaudieren. Mhm. Nein, es gab keinen Szenenapplaus in der Badewanne.
Okay,
ja.
Gut.
Muss man auch aufpassen mit Kreislauf und so, ja. Da heißt Badewanne aufstehen und so, muss man ja ein bisschen hier in meinem Alter.
Ja, und dann noch mit Audrey Hepburn auf dem Bildschirm.
Ja, das wirklich, ja. Habe ich mir viel zugemutet. 4,5 hatten wir schon. Ansonsten gibt es noch eine Letterboxd-Bewertung, die ist bei 3,2. Da haben wir wieder so ein paar kritische Stimmen.
Alter, das passt alles hinten und vorne nicht zusammen.
Ja.
Es ist wirklich durchwachsen.
Ich bin irgendwo zwischen dieser 3,2 und der 9.
Das denke ich mir, ja. Alter, okay. Gut, jetzt tippe ich, ja?
Jetzt tippst du.
Ach komm, ich sag, du bist bei 7,5.
Ist noch 8.
Eine 8?
Ja, ist eine 8.
Okay.
War and Peace, Krieg und Frieden aus dem Jahr 1956. 8 Punkte von mir.
Alright.
Weiter geht's mit dir.
So, dann bring ich jetzt Kontrast und mach eine Serie.
Mhm.
Ted Lasso.
Hey.
Finally.
Geil.
Haben wir irgendwie schon öfter mal angesprochen, aber dann hast du mich neulich darauf hingewiesen, dass ich die hier noch nie rezensiert habe.
Wahrscheinlich auch gesampelt, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Von dem haben wir diverse Samples, ja.
Siehst du?
Auf jeden Fall. Ted Lasso ist eine Apple TV Plus Serie. Mhm. Und geht 30 Minuten pro Episode. Ich bin gerade verwirrt, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie viele Episoden da eine Staffel umfasst. Ich meine, es waren 8 oder 10.
Das kann man sich nicht merken, wenn man so 7 Staffeln einfach durchbinscht innerhalb von einem Abend. Deswegen,
ja, nee, die ist ja sehr,
das auch gerne mal.
Die ist ja sehr aktuell, die ist von letztem Jahr. Und da wurden auch gleich noch 2 Staffeln mehr in Auftrag gegeben. Mhm. Die erste Staffel hat 10 Episoden.
10, okay. Ich will nur damit sagen, dass dein Sehverhalten ist natürlich auch nicht so staffelabhängig, so, weil wenn du jetzt ein Jahr warten würdest, dann wüsstest du wahrscheinlich, wie Folgen es waren, aber.
Ja, na, jetzt muss ich ja warten.
Ist ein bisschen anders. Ja, in dem Fall ja.
Ja.
In dem Fall ja.
Aber die ist tatsächlich jetzt schon in Top-Rated TV auf Platz 105 gelandet. Also die kommt insgesamt echt sehr gut an und ich freue mich eh auf die nächsten Staffeln, weil die hat mich schon echt gut unterhalten. Das ist wirklich eine geile Serie.
Okay.
Ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte halt, ja, das bestenfalls unterhält mich das so ein bisschen, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so geil ist. Sehr an mir gewachsen,
mhm.
Aber ich fand es von Anfang an wirklich lustig. Die Prämisse ist so ein bisschen Mighty Ducks. Du hast
also tief gestapelt jetzt auf jeden Fall mit dem Anspruch.
Ja, ja. Also die, wie gesagt, die Story an sich ist jetzt auch nicht wild. Was die Serie so gut macht, sind die einzelnen Charaktere und dass es eben geil geschrieben ist. Und stellenweise wirklich lustig.
Aber du magst ja schon so derben Humor und Mighty Ducks ist ja schon sehr familienfreundlich.
Ja.
Deswegen
nein, es
wahrscheinlich
gibt
nur die Prämisse.
Nur
jetzt.
Die Prämisse.
Okay, nicht weil, der viel.
Nee.
Okay.
Weil die Prämisse ist hier auch die, du hast hier kein Eishockey, sondern einen Fußballverein in England und der Besitzer, der Club gehört dem Besitzer und seiner Frau. Dann gibt es da aber einen üblen Shitstorm, weil er die Frau betrogen hat mit einer Jüngeren, beziehungsweise sie dann auch verlassen hat für diese jüngere Ische und sie noch als noch Besitzerin, Mitbesitzerin von diesem Club, oder ich glaube, der gehört ihr sogar ganz, genau, das ist ausschlaggebend, er ist nur irgendwie noch im Gremium. Also verbindet sie natürlich diesen Club sehr stark mit ihrem betrügerischen Ex-Mann und will demzufolge den Club zugrunde bringen. So, die will den, will halt, dass der Club verkackt auf voller Ebene. Also geht sie hin und holt einen neuen Trainer. Und dafür holt sie nämlich den amerikanischen Football-Trainer, Ted Lasso. Der irgendwo aus Midwest kommt, so der hat auch echt so einen schönen Südstaaten oder so Midwest-Slang.
Football hat er trainiert,
den er spricht.
Okay.
Und er hat eben Football trainiert, hat keine Ahnung von Fußball.
Mhm.
Wusste auch nicht so wirklich, was ihn da erwartet. Jetzt ist es aber so, dass er eben mit seiner Frau auch gerade eine schwierige Phase durchlaufen hat und dachte, Abstand hilft der Nummer vielleicht so ein bisschen. Also gehe ich nach England und trainiere einen Fußballverein.
Okay, jetzt meine erste Frage. Wie kommen die denn auf ihn, wenn er überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat? Also einen Footballtrainer anzuquatschen für diesen Job?
Ja, wie gesagt, die Frau, die den Club besitzt, die will ja jemanden suchen, der inkompetent ist. Die will ja jemanden, der dafür sorgt, dass das Team zukünftig nur noch verliert.
So ein bisschen The Producers-mäßig, okay?
Ja, ja, eben. Oder sowas, ja.
Soll scheitern.
Aber bei Mighty Ducks war das auch der Ansatz.
Mhm.
Dass die einen neuen Coach holen, weil die wollen, dass das Team verkackt. Und Er ist da eben in den USA, das wird am Anfang kurz etabliert, das kriege ich jetzt auch nicht mehr im Detail zusammen, aber es gibt irgendwie um ihn auch so einen kleineren Medienaufriss und so findet sie ihn und holt ihn dann eben, macht ihm halt ein sehr lukratives Angebot und er kommt da hin und ist halt Mr. Sunshine. Der sieht alles positiv, der kann jedem noch so beschissenen Ereignis was Positives abgewinnen. Und mit der Mentalität trainiert er dann eben dieses Fußballteam und hat halt keine Ahnung von Fußball. Ist dann auch, als es dann im weiteren Verlauf, ne, also am Anfang trainieren die primär und dann geht es irgendwann an die Spiele. Und er ist dann auch sehr verwirrt, als halt das erste Spiel mal unentschieden ausgeht. Weil er sagt, wie, was passiert denn jetzt?
Was soll das sein, unentschieden?
Warum, wie, hä, wir können doch jetzt nicht aufhören, es steht unentschieden. Ja. Mhm. Und das sind eben auch die Witze, in die Richtung geht das hier so. Du hast natürlich sehr viel auch diesen Kulturclash von dem amerikanischsten Amerikaner, so, den du dir vorstellen kannst, der dann eben auf englischen Fußball trifft, vor allem auch mit dieser englischen Mentalität, wo ja Fußballfans schon auch extrem passioniert sind und das ja schon auch so ein Do-or-Die-Ding ist. Das ist herrlich. Ja. Ted Lasso wird gespielt von Jason Sudeikis.
Sehr gut.
Die Rebecca Walton, die der Club gehört, die wird gespielt von Hannah Waddingham. Die könnte man kennen aus Sex Education oder die war bei Game of Thrones quasi diese Septa Unella, die waren wie so Nonnen, die dann hier Shame die Tante durch die Straßen getrieben haben.
Beste Beschreibung.
Was denn? Weißt du sofort, wer es ist oder nicht?
Na, die so hier, die diese Shame hier mit den Glocken und so.
Ist ja wohl eine sehr prägnante Szene und diese Nonnen oder was, die da eben...
Eine von den Nonnen?
Nee, die Obernonne hier.
Ach, die Obernonne, ja. Okay.
Eben. Ja, wie auch immer. Die spielt hier eben die Besitzerin des Clubs und der Co-Trainer an der Seite von Ted Lasso, Coach Beard, der wird gespielt von Brandon Hunt. Der hat noch nicht viel gemacht. Der hat so kleinere Rollen gespielt bei so Key & Peele und Casual und so vielen auch kleineren Serien, also wirklich noch nicht groß in Erscheinung getreten. Jetzt ist der hier aber auch Creator der Serie.
Mhm.
Und das finde ich ziemlich geil, weil der hat sich das Ding ausgedacht, hat es natürlich auch mitgeschrieben
und spielt,
spielt eine absolute Nebenrolle, die auch dazu noch ziemlich stumm ist. Ist echt ein sehr wortkarger Typ, aber auch er sehr geil.
Alright.
Und der ist halt so ein bisschen das Bindeglied, also weil er ist auch Amerikaner und der ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen, nee Quatsch, der ist nicht Amerikaner, der ist England. Der ist aber das Bindeglied zwischen dieser englischen Kultur und dem Ami. Ne? Also der übersetzt das auch immer so ein bisschen für ihn.
Mhm.
Und dann gibt's noch den, wie heißt das, die Kid Boys oder wie heißen die beim Fußball, die sich ums Equipment kümmern und du weißt, was ich meine, ne?
Naja, halt diese, ja so die Laufburschen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die einen bestimmten Namen haben beim Fußball,
kann ich
nicht
sagen. Ja, ich glaube, die heißen Kid Boy oder so, wie auch immer. Jedenfalls, der...
Heißen die so beim Basketball?
Nee.
Oder wo?
Nee. Nicht, dass ich wüsste.
Weil den Begriff Kid Boy hast du woher?
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das jetzt in dem Kontext gelesen habe hier mit Ted Lasso.
Achso, okay, weil könnte ja eine andere Sportart sein, wo du sagst, okay,
da
heißt
nee,
es
so. Das, ich meine das schon aus dem Fußball gelesen zu haben.
Mhm. Ich noch nie gehört im Griff.
Wie auch immer, jedenfalls die Figur heißt Nathan Shelley und wird gespielt von Nick Mohammed. Den hatte ich hier schon mal, weil der in der Serie mit Schwimmer, Intelligence hieß die Serie.
Ich erinnere mich, ja.
Da war er an der Seite von Schwimmer und der spielt hier eben der anfangs ist der nur eben für das ganze Equipment zuständig und der steigt dann da aber auch so ein bisschen auf, weil der Ted Lasso den halt voll mag. Mhm. Aber der mag eh jeden. Das ist ja auch so das Ding bei seiner Figur. Und wen man noch von den Fußballern erwähnen könnte, ist Brad Goldstein. Der spielt hier Roy Kent. Den könnte man aus Derek kennen oder der hat also gerade auch in England schon echt einiges gemacht. Ziemlich markante Fresse. Und der ist hier so der Veteran im Team.
Mhm.
Demzufolge auch Captain, aber du merkst halt, ist nicht mehr der Fitteste, ne, so dem geht schneller die Puste aus als anderen und, aber halt immer noch einfach, weil er eben dieser Veteran ist, eigentlich so der Kern des Teams und ne, führt halt den Laden an und der ist super wichtig. Mhm. Ja, und dann gibt es da eben so ein paar private Querelen zwischen den Spielern, zwischen Ted Lasso und den Spielern. Dann kommen natürlich auch noch von ein oder anderen Spielern kommt noch eine Freundin, die dann eine Rolle spielt. Ach stimmt, Alter, warte mal, die eine Freundin ist geil. Ich bin Mörder unvorbereitet
gerade. Die eine Freundin ist geil.
Nein, aber die eine Freundin ist nämlich jemand, den man kennt, nämlich Juno Temple.
Ach, Juno Temple spielt mit.
Richtig.
Ja, die kann man ruhig erwähnen, ja.
Eben.
Mag ich ja sehr gerne.
Ist mir jetzt gerade erst eingefallen, weil die hatte ich mir absurderweise nicht rausgeschrieben, aber die spielt hier eben die Freundin von dem einen Shootingstar im Team, der natürlich dann auch stark immer aneckt mit dem Captain des Teams, ne, weil er eben so der neue Rising Star ist und ja, gibt es natürlich Rivalitäten. Ey, entschuldige, ich sehe es jetzt gerade, ich habe es mir aufgeschrieben. Das war natürlich nicht Mighty Ducks, sondern die Indianer von Cleveland.
Ach so.
Da war das so.
Ja gut,
dass okay. Jemand, dass, ja gut, aber ob es jetzt Baseball oder Eishockey ist, ja drauf geschissen. Es geht nee, nur darum.
Indianer von Cleveland ist ja schon ein bisschen derberer Humor als The Mighty Ducks. The Mighty Ducks ist ja jetzt ein...
Ja, mir ging es aber auch überhaupt nicht ums Humorlevel, sondern wirklich ausschließlich um diese Prämisse, dass es da einen Club gibt und der Besitzer möchte, dass der Club versagt und deswegen einen neuen Coach holt, der unfähig ist.
Ja gut, siehst du. Hättest du mir Mighty Ducks auch so verkaufen können, weil ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also hätte ich wahrscheinlich auch geglaubt. Aber okay.
Wie war das denn bei Mighty?
Ich weiß nur, dass Emilio Estevez die trainiert hat, aber was da die Prämisse war, wie der da rangekommen ist und so, keine Ahnung.
Ja, stimmt. Nee, das war
Cleveland Indians, okay.
Cleveland Indians, ja.
Ah.
Was kann ich noch erwähnen? Ach, die Musik. Die ist hier von Marcus Mumford.
Von Mumford & Sons?
Von Mumford & Sons.
Krass.
Der ist ein Homie von Jason Sudeikis. Deswegen hat er hier die Musik gemacht.
Ja, und Jason Sudeikis hat auch mit, wie heißt er denn hier, mit Ed Helms und noch so zwei anderen Comedians, ich glaube, es war auch Bill Hader dabei, haben die mal in einem Video mitgespielt von Mumford & Sons.
Ja.
Insofern schließt sich der Kreis, dass sie zusammen befreundet sind.
Hopeless Wanderer war das.
Genau, Hopeless Wanderer, ja. Wo die praktisch so die Jungs dargestellt haben und dann so ein Mumford & Sons Video in so einer Scheune gedreht haben.
Genau, so schließt sich der Kreis. Die sind hier befreundet.
Super.
Und was ich noch nicht erwähnt habe, Creator habe ich gesagt, Brandon Hunt, aber der hat das mit zwei anderen Leuten gemacht, nämlich Joe Kelly. Der war Autor bei SNL, wie so viele. Aber auch bei How I Met Your Mother und Detroiters, auch eine Serie, die ich geguckt habe, weiß ich gar nicht, ob ich die hier schon mal gebracht habe. Nee, ne?
Nein.
Okay.
Kannst du danach machen.
Und Bill Lawrence, den könnte man von Scrubs also kennen, der hat Scrubs geschrieben.
Mhm.
Deswegen, also die Macher hier haben auf jeden Fall schon eine Menge lustige Dinge auf dem Tacho. In der Kombination hat es offenbar sehr, sehr gut funktioniert, weil das ist echt nicht nur sehr kurzweilig, sondern das ist wirklich lustig. Ich mochte das sehr. Und vor allem eben, also man wächst, die Serie wächst voll an einem und dann wird es gegen Ende halt auch echt nochmal emotional, weil es wirklich schön erzählt ist. Mhm.
Also Jason Sudeikis scheint ja allgemein ein ganz gutes Händchen zu haben, was Comedy-Serien bei dir angeht, weil Eastbound and Down waren wir beide Fans, Last Man on Earth hat er mitgespielt. Das sind ja so ein paar Serien, wo er definitiv ein...
Stimmt.
Jetzt hast du schon die dritte genannt, wo du sagst, definitiv sehenswert.
Aber er spielt ja wirklich einen sehr anderen Typ als sonst.
Okay. Er hat so einen Pornobalken auch, oder?
Ja, ja, genau. Der rockt einen derben Schnurrbart und ist halt, wie gesagt, der immer Mr. Sunshine. So, alles ist positiv und immer, der hat auch immer dann so den passenden Kalenderspruch parat. Deswegen haben wir ja auch so das ein oder andere Sample von dem, weil der, also wirklich, ist geil geschrieben. Macht echt Spaß.
Der letzte Mr. Sunshine, der mir einfällt, ist tatsächlich der Geschäftsführer vom Superstore.
Ja, ist auch so einer.
Der ist ein ähnlicher Typ. So, immer die positive Seite sehen.
Ja, aber wie heißt er noch? Greg?
Ja, ich glaube Greg.
Craig? Ja, wie auch immer. Der ist ja noch so ein bisschen unterbelichtet dabei.
Das stimmt.
Was Ted Lasso überhaupt nicht ist.
Mhm.
Der entscheidet sich einfach immer in allem das Positive zu sehen.
Glas halb voll Typ.
Aber hallo, Glas mal richtig voll Typ.
Okay. Das
ist echt, ja, macht Spaß. Ich sag was zu den Punkten, wenn das fein ist für dich. Ich hab's erwähnt, auf IMDb echt weit oben. 8,7 im Schnitt. Gibt's hier. Metascore liegt bei 71 und auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 91% Empfehlung und vom Publikum 98% Empfehlung. Hat einen Golden Globe gewonnen, die Serie. Also funktioniert.
Alter, 98%.
Funktioniert wirklich auf jeder Ebene.
Also wenn eine Serie samplewürdig ist, dann muss die schon mal hoch im Kurs stehen. Das steht ja schon mal fest, ja.
Na.
Ja, okay, du hast schon, ja stimmt.
Ich habe mal darauf hingewiesen, dass manchmal die beschissensten Filme die geilsten Sample-Lines haben.
Hast du recht, wir hatten ja auch schon Samples, wo du gesagt hast, das ist die einzige lustige Stelle in der ganzen Serie.
Ja.
Aber es waren mehrere.
Das stimmt.
Also, das muss man mal hier sagen.
Naja. Nein, ich mochte die wirklich.
Und dann noch der hier.
I resent that!
Das war Jason Sudeikis.
Nee. Jerry Stiller, Alter.
Ja, fast.
Nah dran.
Hallo? Guck dir die Initialien an.
Oh, fuck.
Ah?
Touché. Ah. Touché.
Pass auf, ich sag 9.
9 ist richtig.
9 ist richtig?
Ach, stark.
Ja, geschwankt zwischen 8,5 und 9.
Guess, Alter. 9 Punkte für Ted Lasso.
Nice. So, ich mach mal weiter.
Hast du noch gar nichts davon gesehen?
Nee, noch gar nichts, aber ich hab's hier natürlich auf dem Schirm.
Ja.
Also, ich wollte die definitiv früher oder später noch gucken, aber zu viel dazwischen gekommen.
Es gibt so eine Stelle, ne, weil er ja eben, also er bringt dann auch der Besitzerin, die mag ihn am Anfang natürlich überhaupt nicht, weil er ist ja nur Mittel zum Zweck. Und er gibt nicht auf. Der will, dass sie ihn auch mag.
Okay.
Ne, so, klar. Und ist immer scheiße freundlich zu ihr, bringt ihr jeden Tag so ein Brownie mit, den er selber gebacken hat und verpackt die aber so hochprofessionell, dass sie halt denkt, der hat den irgendwo gekauft.
Ah, okay.
Und sie tut immer so nach dem Motto, ja, nee, komm, schmeiß weg, stell da hin, interessiert mich eh nicht. Und sobald er aus dem Raum ist, stürzt sie sich auf dieses Teil, weil es so geil schmeckt. Und sie hat dann ihren Assistenten Higgins, den sie immer losschickt, um rauszufinden, wo der diese Dinger gekauft hat.
Okay.
Damit die ihm so endlich mal den Wind aus den Segeln nehmen kann, weil sie ihm halt immer vortäuscht, die Dinger so scheiße zu finden, aber in Wirklichkeit liebt sie die halt. Und ja, solche Sachen, ne? Also er ist immer so super aufmerksam und eben übelst nice zu allen. Dann geht's halt drum eben, dass er natürlich viele Leute mit seiner Art dann auf kurz oder lang überzeugt.
Nice.
Ja.
Jetzt bin ich noch ein bisschen motivierter, die in der Watchlist vorzuschieben.
Und dann rennt er eben, weil er dann, das ist auch dann so ein morgendliches Ritual, ne, dass wenn er ins Stadion kommt, geht er erstmal zur Chefin ins Büro und gibt ihr eben diesen Brownie und diskutiert dann kurz mit ihr und geht dann wieder. Und einmal war halt, hat sie irgendwie was gesagt, was er toll fand. Er freut sich total, läuft aus dem Raum, springt im Türrahmen nochmal so hoch, um sich so die Hacken aneinander zu schlagen und haut sich halt fett den Kopf an.
Okay.
Und das Ding, natürlich eine super lustige Szene, war aber nicht gestaged.
Ach so.
War tatsächlich ein Unfall, aber haben sie drin gelassen.
Ach, wie geil.
Das ist so ein schönes Ding, weil er bleibt voll in der Rolle, weil sie ihre Reaktion ist natürlich auch so, oh shit. Und er bleibt aber schön in der Rolle, echt gut.
Und es landet in der Serie. Mega. Ja. Finde ich gut, so eine Stories.
Ja, so viel dazu.
Alright. So, jetzt kommen wir zum Film, mit dem ich hier Krieg und Frieden verwechselt habe. Der hier hat nämlich wirklich nur eine Oscar-Nominierung und 4 Golden Globe-Nominierungen.
Mhm.
Da stimmte das Verhältnis überhaupt nicht. Es ist ein Film aus dem Jahre 2003. Und definitiv kennen wir alle den Regisseur, es ist Tim Burton.
Aber ganz kurz, warum stimmt da jetzt das Verhältnis nicht? Wir hatten eben 5 Golden Globe-Nominierungen und 3 Oscar-Nominierungen.
Jetzt haben wir 4 Golden Globe-Nominierungen und 1 Oscar-Nominierung.
Ja, gut.
Ja, man sagt, das ist ja das, was ich meine. Man sagt ja, dass Golden Globes praktisch so dieser Richtungsweiser sind Richtung Oscars. Und hier hast du halt 4 Golden Globe-Nominierungen, wo du denkst, okay, der Film wird bei den Oscars definitiv eine Rolle spielen.
Mhm.
Und da kriegt er halt 1 Oscar-Nominierung für Sound.
Aber okay, das ist dann kommt dann noch dazu, dass es halt noch eine dünne Kategorie ist dann. Aber also du hast ja zwangsläufig auch immer so eine Dezimierung von den Globe-Nominierungen zu den Oscars, allein durch diese Aufteilung mit Drama und Comedy und Musical.
Ja, das stimmt.
Da fallen dann ja schon mal echt viele Filme durchs Raster. Das heißt, du hast tendenziell immer weniger Oscar-Nominierungen als Golden Globe.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Okay, egal. Welcher Film ist es?
Es ist Big Fish aus dem Jahre 2003.
Oh, geil.
Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht, heißt er mit Untertiteln.
Was?
Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht. Wenn ich dir diesen Untertitel vorgelesen habe, wüsstest du, dass es da um Big Fish geht?
Nee.
Nee, habe ich auch überhaupt noch nie gehört, nicht. Den Untertitel.
Sollte mal jemand einen Quiz draus machen.
Ja, da sollten wir wirklich mal einen Quiz draus machen. Überlegen wir uns mal, was du gehst. Vielleicht, weiß nicht. Ach, machen wir nächstes Jahr. Scheiß drauf. Regisseur Tim Burton und Drehbuchautor John August, der hat schon ein paar Mal mit ihm zusammengearbeitet. Der hat das Drehbuch von Frankenweenie geschrieben und von Charlie und die Schokoladenfabrik. Von dem ist allerdings auch das Skript von Aladdin, von der Realverfilmung aus dem Jahr 2019.
Oh, okay.
Die ist auch von John August. Und die verfilmt ein Buch von Daniel Wallace mit dem Namen Big Fish, A Novel of Mythic Proportions.
Mhm.
So hieß das Buch. Ist auch kurz vor dem Film erschienen. Also es ist nicht so ein Ding, wo das Buch irgendwie 50 Jahre rotiert ist und dann Film draus gemacht worden ist.
Ach echt?
Sondern irgendwie das Buch kam 1-2 Jahre vorher in den Handel und dann haben die gleich den Film draus gemacht.
Mhm.
Du kennst ihn.
Ja.
Sehr schön.
Aber mir ist gerade aufgefallen, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, ich weiß nichts mehr über die Handlung.
Wie lange ist es her?
Boah, ich habe den sehr zeitnah nach Release gesehen.
Zeitnah nach Release?
Ja.
Okay.
Und auch nur das eine Mal. Aber ich weiß, dass ich ihn sehr mochte. Das ist zumindest übrig geblieben.
Da sind wir schon mal auf einer Wellenlänge. Ich mochte den auch sehr. Wobei es bei mir keine, also bei mir war es auch eine Zweitsichtung.
Okay.
Ich habe ihn so wie du zwar gesehen, weiß, dass ich ihn mochte und deswegen gab es jetzt den Rewatch hinterher. Und Big Fish erzählt uns die Geschichte von Ed Blum. Ed Blum wird gespielt von Albert Finney, bekannt aus Network.
Ja.
Also wenn du Network gesehen hast, wirst du Albert Finney auf jeden Fall nie wieder vergessen, die Fresse. Den merkt man sich dann, war auch Oscar nominiert für die Rolle. Und Ed Blum.
Ja, aber du meinst Network aus den 70ern.
Genau, aus den 70ern.
Ja, nee, der fehlt mir noch. Der ist ja auch auf unserem Poster drauf, aber der steht an bei mir demnächst.
Der steht an, ja. Ja, ja. Dann wirst du wissen, wer das ist, weil die Rolle wirst du nie vergessen. Da war der wirklich sehr groß drin. Da kannst du gleich mal das Sampleboard auspacken, weil da ist eine sehr, sehr, sehr prägnante Line drin in diesem Film.
Okay.
Und er spielt halt den sterbenden Ed Blum. Der hat sein Leben lang damit verbracht, schöne, fantasievolle Geschichten zu erzählen. Bei jeder Gelegenheit, bei jeder Hochzeit, bei jedem Geburtstag. Und sein rationaler Sohn, gespielt von Billy Crudup, der spielt halt Will Blum.
Ja.
Der konnte damit wenig anfangen, weil der ist mehr so der bodenständige Typ. Und eine von seinen Geschichten, als er mal wieder so ein bisschen weit ausgeholt hat, führte dann sogar so zum Streit, dass die beiden jahrelang kein Wort mehr gewechselt haben. Und jetzt liegt der Vater am Sterben und sein Sohn Will Blum, Billy Crudup, besucht ihn halt in dem Haus von den Eltern. Und nimmt seine Freundin mit, gespielt von Marion Cotillard.
Alter, okay.
Und die Frau von Albert Finney wird gespielt von Jessica Lange.
Gute Besetzung.
Sehr gute Besetzung. Und die beiden besuchen halt den sterbenden Ed Blum im Haus. Und auch da hört er nicht auf, Geschichten zu erzählen. Denn selbst in diesem Moment, wo er im Sterben liegt, muss sein Sohn und seine Freundin und alle anderen, die da irgendwie in diesem Haus sind, hören sie sich wieder diese märchenhaften Erzählungen aus Ed Blums Leben an und dann springt der Film praktisch in diese Rückblenden in seine Jugend. Da wird er nämlich gespielt von Ewan McGregor.
Ah, okay.
Der spielt den jungen Ed Blum.
Ja, ja, okay. Jetzt so langsam kommen ein paar Sachen wieder.
Und jetzt begleiten wir praktisch den jungen Ed Blum, wie der erzählt, wie der zum Beispiel einen Schafe fressenden Riesen, wie er sich mit dem anfreundete und ihn aus einer Stadt irgendwie rausgebracht hat, wie er eine versteckte Stadt fand, die irgendwo in den Sümpfen lag, wie er einem Zirkus beitrat, wie ein Koreakrieg irgendwie zwei siamesische Zwillingsmädchen das Leben rettet und sie damit in die USA nimmt. Und er kommt einem Werwolffluch auf die Schliche und er findet die Liebe seines Lebens.
Mhm.
Gespielt von Alison Lohman, auch eine sehr interessante Rolle. Und auf diesem Weg begegnet er auch so Leuten, die gespielt werden von Helena Bonham Carter natürlich, bei Tim Burton Standard.
Natürlich.
Danny DeVito spielt mit, der spielt den Zirkusdirektor von diesem Zirkus.
Okay.
Steve Buscemi ist dabei.
Alter.
Also wirklich eine krasse Besetzung. Und das ist eben so ein Film, der spielt in Alabama und das ist genau einer dieser bildgewaltigen Filme, die eben trotz Kitsch als dieses wunderbar fantasievolle Märchen funktionieren.
Ja, eben, ich finde, das ist halt bei Tim Burton, der macht es echt sensationell, weil es eben mehr Märchen ist als Kitsch.
Ja, also in dieser Sparte würde ich auch so The Majestic eingliedern, den mochte ich sehr mit Jim Carrey, obwohl der auch so ein bisschen kitschig ist. Und Forrest Gump ist ja auch in vielen Stellen kitschig, aber trotzdem schön von der Story.
Ja.
Es gibt ja schon einen Moment, wo Ewan McGregor sich kopfüber verliebt halt in diese Alison Lohman.
Mhm.
Und er gesteht ihr halt so die Liebe und sagt, ja, du bist das Mädchen, was ich heiraten will. Und sie sagt so zu ihm so, du kennst mich doch gar nicht.
Mhm.
Und dann sagt Ewan McGregor in diesem Moment halt so, ja, aber ich habe ja mein ganzes Leben Zeit, dich noch kennenzulernen. Und das klingt jetzt kitschig, wenn man so erzählt. Und das würde auch kitschig inszeniert werden können von anderen Regisseuren.
Bestimmt.
Aber Tim Burton macht es halt so, dass es wirklich halt cool ist, dass es schön ist. Und, weißt du, und das finde ich halt sehr gut in dem Film, dass es so gut funktioniert. Und das war natürlich voll meine Kragenweite. Ewan McGregor spielt diesen grenzenlos gutmütigen Optimisten, spielt er super. Der ist ständig am Lächeln und am Strahlen und so hin und her und geht auf jede Person zu, so halt völlig furchtlos. Das ist übrigens interessant, wie sie den besetzt haben. Weißt du, warum Ewan McGregor besetzt worden ist?
Nee.
Weil die junge Fotos gefunden haben von Albert Finney. Beziehungsweise Fotos gesehen haben, wie der ein Junge aussah.
Okay.
Und über den Move, als den auffiel, dass er aussieht wie Ewan McGregor, ein Jung,
ja,
haben die dann Ewan McGregor rangeholt und haben ihn praktisch besetzt, um seinen Vater zu spielen.
Okay.
Auch ein krasser Move.
Naja, ist halt clever. Also ich meine, so ist eigentlich gutes Casting. Natürlich ist es sinnvoll, sich anzugucken, wie sah der in Jung aus, wenn wir den in Jung brauchen.
Auf jeden Fall, ja. Macht natürlich voll Sinn.
So, Albert Finney sah also aus wie Ewan McGregor in jungen Jahren.
Ja, weißt du Bescheid. Ich kenne ihn ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Hollywood-Schick von damals gesehen habe, wo er irgendwie einen Jungen mitgespielt hat. Also ich habe ihn mehr so seit den 70ern in Erinnerung, wo er ja schon älteres Semester war.
Mhm.
Und das war Marion Cotillard, also die war ja riesen Fan von Tim Burton. Und die war so abergläubisch, die schlief einen Monat lang mit dem Drehbuch unter dem Kopfkissen, um die Rolle zu bekommen. Und das hat geklappt.
Ja, offenbar.
Das war ihr erster amerikanischer Langfilm. Also das war das erste, was sie in Amerika drehen durfte.
Okay, aber dann, wenn sie das Drehbuch schon hatte, in der Regel hast du den Job schon, wenn du das Drehbuch hast.
Tja, gute Frage. Also anscheinend war das hier noch nicht ganz klar.
Okay.
Die hat noch nicht das Okay gekriegt, hat aber das Drehbuch schon am Start. Frag mich jetzt nicht, wie Tim Burton arbeitet.
Okay. Ja, nee, klar, manchmal kriegst du auch fürs Casting das ganze Drehbuch.
Mhm.
Das kann natürlich auch sein, dass es so lief.
Vielleicht war das eins der Fälle.
Ja.
Ja, und das ist super gemacht, weil die ganze Familie, ob von Jessica Lange über auch Marion Cotillard, die fasziniert ist von diesen Geschichten und von dem Vater von ihm. Weißt du, sie hat ja noch nicht so viel mit ihm zu tun gehabt vorher, weil der Sohn ja die ganze Zeit keinen Kontakt hatte. Also alle sind irgendwie fasziniert von diesem Vater und Billy Crudup ist halt total genervt davon.
Ja.
Weil er hat diese Geschichten, diese Stories halt nicht mehr hören kann und er kennt sie auswendig und er hat gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und jetzt muss er sich halt von seiner Frau anhören, wie, was für einen tollen Vater er hat und so hin und her.
Mhm.
Aber er stand halt immer so ein Schatten von diesem Vater, weil er war immer so das Zentrum von dieser Party, weißt du, wenn er so seine Stories ausgepackt hat. Und insgesamt ist das halt so ein Film, der so dieses Geschichtenerzählen von damals nochmal so, ich will jetzt nicht sagen glorifiziert, aber das ist so eine Ode an dieses klassische Geschichtenerzählen vom Schlafengehen und so.
Ja.
Und das ist in filmische Bilder gepackt und das ist wunderbar, weil für Tim Burton-Verhältnisse haben wir hier wahrscheinlich den freundlichsten, hellsten und buntesten Film für seine Verhältnisse. Also ist ja normalerweise ist er eher so düster unterwegs.
Ja.
Und hier hast du wirklich so Blumenmeere, weißt du, und knallige Farben und so. Das ist wunderbar gemacht. Ist echt toll. Ist ein sehr, sehr schöner Film. Und diese Bilder wurden eingefangen vom DOP Philippe Rousselot. Philippe Rousselot war unter anderem der Kameramann von Interview mit einem Vampir.
Mhm.
Und auch so die Sherlock Holmes-Filme mit Robert Downey Jr., die beiden Teile hat er zum Beispiel in Szene gesetzt. Also
okay, aber ist ja alles ganz anders.
Ist ein anderes Stil, aber der kann schon definitiv. Der kann schon.
Ja, ja, das.
Also gerade bei Sherlock Holmes zum Beispiel diese Kampfszenen mit der Zeitlupe und so, da ist schon klar, dass da ein fähiger DOP hinterhängt. Und hier bei Big Fish hat er auf jeden Fall auch für großartige Aufnahmen gesorgt.
Mhm. Cool.
Sehr, sehr schöner Film. Hat mir auch beim zweiten Mal wahrscheinlich noch besser gefallen.
So. Hast du irgendwas zu kritisieren?
Nee. Hier habe ich wirklich gar nichts zu kritisieren. Die Besetzung ist toll. Die Bilder sind toll. Die Story ist schön. Also man muss ein bisschen so diesen kleinen Hang zum Kitsch haben.
Ja, gut.
Aber
ich glaube, das ist ja auch was, da muss es halt wieder so, ne? Lässt man sich drauf ein oder nicht?
Richtig. Aber es ist halt ein Märchen. Man muss es als Märchen betrachten. Und das funktioniert hier wunderbar. Und das Ende ist wahnsinnig toll. Also es ist echt. Es ist hier alles aus einem Guss, kann man nicht anders sagen.
Okay.
Ja?
Mhm.
Ich komme mal zu den Punkten. IMDb ist bei Big Fish bei einer 8,0.
Oh.
Genre steht übrigens Action, Drama, Fantasy, Liebesfilm.
Action.
Action vor allen Dingen. Super geil.
Da hört man doch leise gleich Magnum im Hintergrund laufen.
Also das ist wirklich das allerletzte an Genres, was ich hier aufführen würde. Action.
Ja, also echt.
Er kriegt von dem Nebenbuhler von dem Mädchen, was er sich verliebt, kriegt er halt auf die Fresse.
Oh.
Vielleicht ist das die Action-Sequenz, die hier für den Genre-Titel sorgt.
Muss es gewesen sein, klar.
Ja. IMDb 8,0. So, jetzt haben wir einen ziemlich skandalösen Metascore von 58. Das möchte ich vehement, definitiv möchte ich hier die Klanghölzer betätigen.
58?
Also 58 für den Film ist schon wirklich mies.
Hast du mal gelesen, was die da so doof finden?
Nee, ich wollte mir nicht die Laune versauen lassen, was die da so doof finden. Ich habe das jetzt nur aufgeschrieben.
Ja.
Rotten Tomatoes 7,1. Audience 4,2.
Okay.
Und Letterboxd bei einer 3,8.
Huh.
Big Fish, der Zauber, der ein Leben zur Legende macht. Geht übrigens 125 Minuten.
Da ist Letterboxd mal wieder ein bisschen bescheiden unterwegs.
Ja gut, 3,8.
Ist jetzt nicht schlecht, aber.
Nee, aber wir kennen den Letterboxd-Durchschnitt.
Ja, ja,
wenigstens ist der hier drüber.
Ja, das stimmt. Also, du klingst sehr begeistert.
Schon mal gut.
Ja, ich also würde mal sagen, das ist irgendwo zwischen 8 und 10 Punkten.
Mal die 7 noch mit rein.
Nein, ich glaube, das ist definitiv über 8. Ich sag, du bist bei 9.
Das sind volle 10 Punkte hier für Big Fish.
Im Ernst?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Sehr toller Film. Fucking hell, okay.
Das ist echt ein toller Film, ich habe hier nichts auszusetzen.
Tja, so euphorisch klangst du jetzt aber nicht, ne? Muss ich mir auch mal fürs Protokoll festhalten. Weil mir das immer vorgeworfen wird. Also echt.
Das schwankt bei dir auch bei deinen 10-Punkte-Filmen, so ist nicht.
Von ja, der, ja, der Euphorie-Level ja, klar.
Level ist auch mal so, mal so.
Ja, gut.
Alright.
Habe ja gesagt, von 8 bis 10 war hier alles drin.
Ja, aber gut. Also für mich hätte der Film definitiv auch noch ein paar andere Oscar-Nominierungen kassieren können. Von Albert Finney über Ewan McGregor bis hin wirklich zu der Kamera, dass die Kamera nicht nominiert worden ist. Wahnsinn. Und auch die Ausstattung, die Kostüme und so. Es sind wirklich so, sind alles Oscar-Kategorien so für den Film. Da hätte der echt, also da wundert mich, welche Filme ihn da ausgestochen haben, keine Ahnung. Also der hat hier wirklich einen großen Film hingelegt. Ja, ist gut. Für mich persönlich der beste Film, den Tim Burton bisher gedreht hat.
Der beste Film? Ja,
auf jeden Fall. Ist mein Lieblingsfilm von Tim Burton. Habe ich, glaube ich, auch hier schon mal gesagt.
Okay.
Dass Big Fish mein Lieblingsfilm von ihm ist. Das ist wirklich von allen Filmen, ist das der schönste Film, den er je gemacht hat.
Ja, wir können aber gerade mal gucken. 2004 war halt Herr der Ringe. Rückkehr des Königs. Der hat da offenbar eine Menge mitgenommen.
Guck mal bei der Kamera.
Ja.
Cinematography, das würde mich immer interessieren, wer da
nominiert war. Best Writing, Lost in Translation.
Ja, selbst das Drehbuch
ist toll. Und eben Herr der Ringe, ja. Best Cinematography, Master and Commander.
Alter, hör auf.
Nominiert waren noch City of God, Das Mädchen mit einem Perlenohrring, Seabiscuit und Unterwegs nach Cold Mountain.
Haben sie Big Fish komplett ignoriert.
Ja.
Traurig, traurig. Ja, aber
Last Samurai noch und so, ja gut.
Setz mal da ruhig einen Rewatch an.
Okay. Ja, das klingt sehr gut.
Das würde mich mal interessieren, ob der bei dir auch immer noch so funktioniert. Das ist echt ein tolles Ding.
Mhm. Na gut.
Alright.
Dann komme ich jetzt wieder mit was recht Aktuellem. Wir haben es jetzt irgendwie die ganze Zeit von den Globes und der hat tatsächlich einen Golden Globe gewonnen.
Mhm.
Die Rede ist vom Mauretanier. The Mauritanian. Im Original, also sehr nah am englischen Titel. Das Ganze basiert...
Welcher Mauretanier hat denn den Golden Globe gewonnen?
Jodie Foster hat den gewonnen.
Achso, sie ist der Mauretanier.
Nee, ist sie nicht. Die titelgebende Figur wird gespielt von Taha Rahim. Mhm. Der spielt hier Mohamedou Ouslahi. Den Herrn, den kennt man.
Ja?
Der hat hier bei Fahadis Le Passé mitgespielt. Mhm. Oder Un Prophet. Also, der
ist
hat
das die Hauptrolle?
Ja.
Aus Un Prophet?
Ich glaube schon, ja.
Ja, dann weiß ich, wer das war.
Ja.
Okay, krass.
Und der ist jetzt aktuell in dieser, ich glaube, das ist Netflix, ne? The Serpent.
Mhm.
Diese Serie. Da ist er die Hauptrolle. Das ist Taha Rahim.
Wenn ich mich nicht täusche, hast du den als Oscar-Snap auch angesehen.
Total. Weil, für diese Rolle.
Oscar-Special hast du ja gesagt.
Richtig. Diese Rolle, die er hier spielt, die hätte man definitiv Oscar nominieren können.
Okay.
Ja, aber den Golden Globe gewonnen hat eben Jodie Foster. Er war immerhin nominiert. Das Ganze basiert auf einer, auf Memoiren namens Guantanamo Diary. Das war von der New York Times und Bestseller. Also eine wahre Geschichte. Und es ist relativ schnell erklärt, weil im Grunde geht's drum, dass er verhaftet wird. Auch hier wieder so ein bisschen im Namen des Vaters oder solche Geschichten. Er wird einer Sache angeklagt, ist aber unschuldig und verbringt dann eine recht lange Zeit im Gefängnis, beziehungsweise hier eben dummerweise sogar in Guantanamo. Und da kommt dann die Anwältin ins Spiel, die hier eben von Jodie Foster gespielt wird. Die spielt Nancy Hollander. Und die nimmt sich dann seinem Fall an und versucht im Kampf gegen die amerikanische Regierung hier für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist natürlich ein langwieriger Prozess und zieht sich hin. Ihre Assistentin, Terry Duncan, wird von Shailene Woodley gespielt. Die macht das auch sehr gut.
Die ist auch dabei.
Mhm.
Okay.
Zachary Levi ist noch dabei. Und wer hier den Herrn von der amerikanischen Regierung bzw. vom Militär spielt, das ist Benedict Cumberbatch.
Ui, gute Besetzung. Zachary Levi ist Shazam, oder?
Ja.
Okay.
Und Benedict Cumberbatch, der spielt hier Stuart Couch, also ein Amerikaner.
Mhm.
Und es ist wirklich das erste Mal, dass ich sage, der ist nicht optimal besetzt. oder so, wo ich sage, das hätte jemand anders wahrscheinlich eine Ecke geiler gemacht.
Bei Cumberbatch
selbst.
Okay.
Weil, also zum einen tue ich mich schon echt schwer, ihm hier diesen sehr amerikanischen Amerikaner abzukaufen.
Mhm.
Und also zum einen, weil er sich hier schon auch sprachlich setzt, er sich da schon hart drauf auf dieses sehr amerikanische. Und dann, ich finde ihn hier irgendwie fehlbesetzt. Ich weiß nicht. Also es war für mich hier echt so ein bisschen, der ist so ein bisschen rausgestochen aus der Nummer. Das tut der ganzen Sache aber wirklich keinen großen Abbruch. Regisseur ist hier Kevin MacDonald. Von dem bringen wir irgendwann auch Last King of Scotland.
Mhm.
Oder State of Play hat er auch gemacht. Also der hat schon bewiesen, dass er Regie führen kann. Und für mich ist das hier wirklich ein sehr, sehr guter Film. Der hat so die ein oder andere Sache, wo man sagen könnte, vielleicht nicht optimal gelöst, hätte man eventuell anders machen können, auch so an manchen Stellen, was das Pacing angeht. Aber ich bin hier halt einfach, ich habe das halt sehr genossen, weil hier einfach wirklich geiles Schauspiel präsentiert wird.
Mhm.
Es ist schon auch wieder so ein bisschen so ein Schauspielerfilm. Deswegen, ich glaube, dramaturgisch könnte man hier wirklich an der einen oder anderen Stelle was aussetzen, aber also wenn du Fan von geilem Schauspiel bist, hast ja gesehen, mit dem Line-Up hast du hier auf jeden Fall schon mal einiges geboten. Und ja, der Film hat jetzt den Ausschlag gegeben für Taha Rahim, dass der jetzt auf jeden Fall eine internationale Karriere hat. Davor offenbar echt noch so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt, Geheimtipp. Aber eben, die Filme, gerade so diese Sachen von Fahadi, die sind ja dann auch eben international in Erscheinung getreten, weil die halt sämtliche Preise abgeräumt haben. Und ja, er war da wirklich in einigen sehr großen und guten Filmen dabei. Ja. Viel mehr kann ich dir zu dem Film nicht erzählen, weil er noch relativ aktuell ist, gibt es da auch kaum Trivia Facts.
Vielleicht darf ich mal fragen, wie ist denn da der Anteil jetzt so? Also es ist ein Drama.
Ja, ja, klar.
Aber ist das jetzt zu großen Teilen so ein Gerichtsdrama oder ist das nur ein kleiner Teil, der vor Gericht spielt?
Es spielt eigentlich gar nichts vor Gericht.
Ach so, okay.
Weil ich dachte, er ist halt wirklich die meiste Zeit inhaftiert. Es kommt dann da auch nicht groß zu Verhandlungen. Also gibt schon einen Teil, wo verhandelt wird, aber es ist eben nicht so wie beim Im Namen des Vaters, dass du dann auch einen großen Teil Prozess hast.
Okay.
Oder wie bei ähnlichen Filmen eben, wo man sagen könnte, das ist hier so ein Gerichtsdrama, weil das ist es nicht. Also es geht eher drum, um ihn und wie er halt nicht zu brechen ist.
Mhm.
Weil der natürlich auch da in Guantanamo natürlich weit entfernt von gut behandelt wird und der halt einfach über weite Strecken in Isolation gehalten wird.
Mhm.
Und er da wieder trotz all dieser Widerstände und blöden Umstände, dass er die Hoffnung nicht aufgibt. Und das spielt er echt gut, Alter.
Ja, ich fand ihn en Profil, fand ich ihn auch schon sehr, sehr charismatisch. Ist schon definitiv da schon Talent gewesen.
Ja, Mann, ist ein geiler Typ.
Cool.
Also ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal nach, ob der bei...
Ja, ja, ich habe nachgeguckt.
Ja, war er die Hauptrolle?
Okay. Ja, das ist so.
Ja, nee, ist wirklich super, super Schauspieler, gebürtiger Franzose, also Maghrebin natürlich.
Mhm.
Passt hier perfekt. Grandios besetzt. Macht er echt geil.
Ja, noch so ein Snap in jeglicher Hinsicht.
Ja. Ja, ja, aber der ist nicht das letzte Mal in Erscheinung getreten. Also das, wenn der so weitermacht, sehen wir den bald wieder bei irgendwelchen Preisverleihungen, bin ich mir sicher.
Mhm.
14 Millionen hat er gekostet und ist jetzt natürlich auch pandemiebedingt, hat der natürlich gelitten. Auf IMDb gibt es 7,2 von der Kritik. Ach so, Rated R ist der, okay. Geht 2 Stunden, 9 Minuten. Metascore ist hier bei 54, also auch hier haben diverse Kritiker was auszusetzen.
Mhm.
Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,5, was auch echt wenig ist, und vom Publikum aber 4,2. Das ist schon wieder eine herrliche Diskrepanz.
Ja, ist schon wieder hier ein bisschen Achterbahn.
Auf Letterboxd ist er dafür ziemlich im Schnitt mit 3,4.
3,4.
I love you, but you sound like an asshole when you say stuff like that.
Was kann ich denn für die 3,4, Alter?
Was soll ich denn jetzt mit diesem Punkt anfangen? Das ist doch schon wieder hier so.
Ja, ja, ist völlig, völlig durchwachsen.
Was ist das für eine Hilfe?
Ja.
Ich sage eine 8.
8,5 sogar.
8,5, okay.
Ja. Ja, aber das kam anscheinend rüber. Ja, ist wirklich ein sehenswerter Film, musst du gucken.
Definitiv, hab den auf dem Schirm. Du hast ja nicht jetzt zum ersten Mal drüber geschwärmt, insofern hast du mir den schon ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich glaube, das erste Mal, als du mir darüber erzählt hast, wusste ich noch gar nicht, was für ein Film das überhaupt ist.
Ja, aber wenn man.
Dabei habe ich natürlich ein bisschen links und rechts davon gehört.
Wenn man hier die Zahlen so sieht, es ist wirklich durchwachsen und es scheint eben auch eine Menge Leute zu geben, die den Film echt weit entfernt von gut finden.
Mhm.
Weil sonst würde der ja nicht bei so einem Schnitt landen. Also ich meine, 53 Meter-Score ist echt dünn.
Ja, das stimmt.
Oh, krass, ich sehe gerade, der ist tatsächlich in der Woche offenbar jetzt wieder gefallen, nochmal im Metascore, weil ich habe gerade 54 gesagt, jetzt ist er hier bei 53.
Tendenz eher fallend, ja.
Offenbar, ja.
Ja, so ist das manchmal, aber gut, Geschmäcker sind verschieden, sehen wir bei uns und unserem Podcast ja auch das eine oder andere Mal.
Mhm.
Schau mal.
Ach so, jetzt sehe ich gerade, was sie hier kritisieren, dass es halt ein sehr einseitiger Blick auf die Geschichte ist. Ja gut, klar, der Film ergreift natürlich Partei.
Ach so.
Für den, der hier inhaftiert wurde und nichts dafür kann.
Das heißt, die Amerikaner sind hier auf die Barrikaden gegangen.
Offenbar gibt es hier Leute, die was dagegen haben. Die sagen, ja, Moment mal, vielleicht war das gar nicht so grundlos. Nee,
Donald Ahnung. Trump also, gefällt das nicht.
Ja. Oh Mann. Nee, aber auch da wieder, das ist natürlich echt eine harte Geschichte. So, wie die ganzen Dinger, die wahr sind, wo es dann heißt, ey, wurden einfach Leute irgendwo aufgesammelt, eingesperrt und dann jahrelang waren die einfach in Haft, unschuldig.
Wow.
Du denkst so, what the fuck? Na.
Ja, ist schon hart. Ja, ich hatte ja diesen Camp X-Ray hier, der auch auf Guantanamo Bay spielt, wo Kristen Stewart praktisch diesen sich so ein bisschen anfreundet mit dem Inhaftierten und so. Der behandelt ja auch so ein bisschen die Szenerie, aber der war auf jeden Fall eher unspektakulär, wie ich fand.
Mhm.
Aber das klingt schon gut hier. Okay.
Jetzt du.
Kommen wir zu was ganz anderem. Und egal, was ich jetzt bringen würde, er kann nur verlieren. Nachdem du hier einen 8,5-Punkte-Film gebracht hast und ich davor irgendwie einen 10-Punkte-Film gebracht habe. Insofern ist es schwierig, hier noch das Ganze zu toppen. Ich habe mir eine Komödie angesehen aus dem Jahr 2015.
Mhm.
Die heißt auf Deutsch Zufällig allmächtig. Und auf Englisch heißt die Absolutely Anything.
Okay.
Ganz anderer Titel.
Ja.
Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Es ist schon interessant, weil der Regisseur des Ganzen und der Autor des Ganzen ist niemand Geringeres als Terry Jones.
Okay.
Und das ist sein erstes Regieprojekt nach 19 Jahren. Der hat 19 Jahren keinen Film gedreht.
Alter.
Ja.
Mhm.
Ich erzähle mal erstmal die Prämisse. Pass auf.
Ja. Wir haben
einen galaktischen Rat. Das sind so vier Aliens.
Mhm.
Fünf Aliens, Entschuldigung. Und die sind halt so computeranimiert.
Okay.
Jetzt gibt ihr das. Weißt du, von wem die gespielt werden? Von Terry Gilliam.
Ja.
Terry Jones. John Cleese,
hey, gut.
Michael Pollan und Eric Idle.
Okay.
Die sind seit Sinn des Lebens, ist diese Truppe wieder zum ersten Mal vereint gewesen für einen Film.
Wie krass.
Ja. Und die spielen einen galaktischen Rat von Aliens, also halt nur die Stimmen, du siehst ja halt die Schauspieler nicht dazu. Und die beschließen, dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben, dass die Menschen Vollidioten sind und die wollen die Erde zerstören, um so ein bisschen in der Galaxis aufzuräumen. Sagen aber, okay, pass auf, wir geben den Menschen noch eine Chance.
Mhm.
Bevor wir die Welt zerstören, suchen die so nach Zufallsprinzip, indem die einfach so eine Kartei durchforsten, so die so voll schnell so irgendwie an Gesichtern so vorbeizieht, suchen die sich zufällig jemanden aus und der kriegt die Chance, den Glauben an die Menschheit wieder ein bisschen zurückzuholen.
Das kommt mir gerade alles so bekannt vor, ja.
Indem sie ihm die Fähigkeit geben, alles machen zu können, was der sich gerade wünscht.
Okay.
Und das ist ganz lustig, weil während diese Kartei so runterläuft, kommt erstmal Justin Bieber, dann kommt Sarah Palin.
Okay.
Und dann bleibt das Foto stehen bei einem Herrn, der von Simon Pegg gespielt wird.
Simon Pegg?
Er spielt die Hauptrolle, ja.
Ja, das mal kenne ich diesen Film, ich bin gerade nicht sicher.
Also ich würde dir auch nicht übel nehmen, wenn du den jetzt vergessen hast. Simon Pegg spielt einen Lehrer in dem Film.
Ja.
Der spielt im gleichen Haus wie seine hübsche Nachbarin Kate Beckinsale. Die wohnt unter ihm und wird von ihm natürlich immer begrüßt, aber die ist natürlich komplett eine andere Liga als er. Und dann bekommt dieser Simon Pegg, dieser relative Nobody in so einer englischen Kleinstadt halt praktisch die Chance, alles, was er sich wünscht, wird wahr.
Mhm.
Und er checkt natürlich relativ schnell vom Spiegel zum Beispiel, indem er sagt,
muss er diesen Wunsch aussprechen?
Ja, er muss diesen Wunsch aussprechen.
Okay. Genau. Ja, weil das macht man ja in der Regel nicht.
Genau, nee. Du hörst schon, wie er diesen Wunsch artikuliert und dann passiert es auch. Mhm. Wie er zum Beispiel sagt, Eddie Izzard spielt hier mit, der spielt zum Beispiel den Direktor von der Schule, der ein absolutes Arschloch ist.
Sie spielt den Direktor?
Jetzt mittlerweile, sie spielt den Direktor, richtig. Damals aber noch Eddie Izzard als er. Und das ist ein bisschen kompliziert mit der Inhaltsbeschreibung.
Ja, okay. Ja.
Sie spielt diesen Direktor, der aber noch ein Er in dem Film ist. Und der ist ein komplettes Arschloch und scheißt ihn noch immer zusammen und macht ihn immer fertig für alles Mögliche. Und der wünscht sich zum Beispiel, dass er an einer Stelle nett zu ihm ist. Und sagt dann so hinter der Tür, bevor er um die Ecke kommt, sagt er so, sie soll mal nett zu mir sein.
Mhm.
Und dann kommt er um die Ecke und...
Du kannst jetzt nicht immer hin und her wechseln.
Und kriegt halt Komplimente. Doch, kann ich. Weil man muss gleichmäßig gendern.
Ja, aber du sprichst doch hier immer von einer Figur, Alter. Ja, egal, okay.
Ja, deswegen, ich weiß ja nicht, ob ich von der Figur spreche oder vom Schauspieler. Das ist jetzt ein bisschen umständlich.
Eben.
Ja. Also, der Direktorin.
Nein, der Direktor, da passt ja, weil das ist die Figur.
Der Direktor.
Die Schauspielerin,
Rest.
Die den Direktor spielt.
Die Schauspielerin, die den Direktor spielt, richtig.
Richtig.
Jetzt denken die Leute, das ist ja so eine Travestienummer, wo hier irgendeine Frau hier, keine Ahnung, den Direktor spielt oder so. Ist ja auch nicht. Der Schauspieler ist einfach nur mal...
Ja, jetzt red du dich Geschlecht. Da mal raus, komm.
Ja. So, und jetzt steht Simon Pegg praktisch vor dem Spiegel und wünscht sich einen muskulosen Körper und sagt dann so, ja, ich hätte gern einen großen Penis.
Mhm.
Und dann siehst du, wie halt zu Boden gerissen wird. So, wo, und dann verzieht er das Gesicht und sagt so, nein, so groß nur auch wieder nicht. Ich hätte gern einen mittelgroßen Penis. Einen normalen Penis, aber einen schönen großen. Also irgendwie so formuliert er das dann. Und dann steht er vor dem Spiegel und du siehst halt nur so close-up auf sein Gesicht und dann sagt er, wenn es geht, bitte in meiner Hautfarbe. Das ist auch noch ganz witzig. Aber du hast halt die ganze Zeit so eine Flachwitze, Alter.
So ein Schrott, ja.
Richtiger Schrott. Er will halt, in einer Szene muss er halt Kate Beckinsale hinterher rennen.
Mhm.
Und er sagt halt so, get me on the bus. Was passiert? Er ist oben auf dem Dach von dem Bus, von dem Fahrenden.
Okay, klar.
Und dann sagt er, no, I mean, get me in the bus. Und dann siehst du, wie der Arm so unter der Motorhaube irgendwie hervorguckt. Er meinte so, in the passenger room und so hin und her. Weißt du, so, also ja, von wegen
okay.
Vom Dach praktisch in die Motorhaube und dann zurück in den Bus. Wobei ich mich natürlich an der Stelle frage, warum er sich nicht gleich irgendwie an die Stelle buxiert, wo er hin muss, anstatt sich erstmal in den Bus buxieren zu lassen. Und der ganze Film ist praktisch so eine Aneinanderreihung, dass Simon Pegg alles machen kann, worauf er gerade Bock hat. Rob Riggle spielt noch mit.
Mhm.
Der spielt einen Typen, mit dem einen Arbeitskollegen, mit dem Kate Beckinsale mal was angefangen hat, irgendwie in so einer besoffene Nacht und der seitdem irgendwie immer noch bei ihr landen will und er ist halt der totale Prolet, fährt halt so mit so einem, fährt dann mal mit quietschenden Reifen irgendwie mit seinem Rennwagen vor und so.
Ja.
Und Simon Pegg hat einen Hund. Der heißt Dennis.
Okay.
Und Dennis the Dog bellt halt immer, weil er irgendwas will und irgendwann sagt Simon Pegg so, jetzt drück dich doch mal so aus, dass ich es verstehe.
Und dann spricht er.
Dann spricht der Hund. Und
oh je.
Er wird gesprochen von, also wir haben die komplette Monty Python-Truppe hier, und der Hund wird gesprochen von Robin Williams. Das ist seine letzte Rolle.
Wow.
Seine letzte Rolle ist der sprechende Hund Dennis von Simon Pegg in Zufällig Allmächtig, Absolutely Anything.
Krasser Scheiß.
Super krasser Scheiß.
Jetzt, wir hatten es ja schon öfter davon, dass es manchmal echt traurig ist, mit welchem Film Leute abtreten, ne?
Hier haben wir ein absolut ruhmreiches Beispiel dieses des Ganzen, denn dieser Film ist sowas von unlustig. Wenn du das Plakat von diesem Film googelst, das müsste dich schon abschrecken, weil das ist eins der hässlichsten Plakate, die ich jemals zu einem Film gesehen
habe. Ich glaube, ich weiß, weißer Hintergrund und rote Schrift?
Nee, das ist, glaube ich, blauer okay. Hintergrund. Du siehst vorne irgendwie Simon Pegg und Kate Beckinsale daneben, so ganz komisch, die sich nicht mal so richtig angucken. Musst du mal googeln, Zufällig Allmächtig.
Mhm.
Und das hätte mich schon abschrecken sollen. Aber ich habe jetzt gesagt, okay, Besetzung, geil, ich gucke mir den Film mal an.
Ja, kann man und ja versuchen.
Es war so unfassbar unlustig. Das ist wirklich, also...
Aber so, dass es schon nervig war oder so, dass das irgendwo entertaining war und hinterher dachtest du, ja, war aber halt einfach nicht lustig.
Also wenn Sinn einer Komödie ist, dass du nicht einmal lachst,
nein, ja.
Nicht mal annähernd, dann hat er definitiv sein Ziel verfehlt. Also Komödie, Sci-Fi und erst recht mit der Besetzung. Das ist definitiv Perlen vor die Säue, also von vorne bis hinten.
Haben wir deinen ersten Null-Punkte-Film?
Der erste wär's nicht, so viel sei schon mal gesagt.
Wie, doch?
Nee, der erste war Paranormal Activity, den hatten wir schon. Da habe ich 0 Punkte gegeben.
Da hast du doch 0,5 gegeben, weil du da noch keine 0 Punkte geben durftest, oder? Oder war das der Moment, wo sich alles änderte?
Das war, glaube ich, also definitiv habe ich hier schon mal einen Film. Ich glaube, das war der erste 0-Punkte-Film, wo wir das schon eingeführt hatten.
Na gut.
Hat er schon gekriegt.
Aber, oder kannst du dem Film irgendwas abgewinnen, dass du sagst, man kann vielleicht das oder das irgendwie auf der Habenseite nennen?
Oder? Also, selbst wenn du eine unlustige Komödie hast, heißt es das nicht, dass die dann automatisch bei Null landet, so, weil du hast ja schon, hallo, du hast die Monty Python-Truppe wieder vereint, okay, du hast Simon Pegg, den ich ja grundsätzlich mag. Kate Beckinsale ist ja auch schon Hingucker in manchen Situationen.
Ja, deswegen frage ich, also konntest du dir das angucken und
ich konnte mir das angucken,
halt aber schade, dass nichts lustig ist oder warst du hart genervt davon?
Also, was soll ich euch sagen, klemmt euch diesen Film, das ist hier weit entfernt von Empfehlung von mir, also ich kann nicht nachvollziehen, dass jemand diesem Film irgendwas abgewinnen kann oder dass jemand den lustig findet. Also das ist definitiv Zeitverschwendung.
Okay.
Wie ich finde. Absolutely Anything würde ich eher in Absolutely Nothing umbenennen. Also es ist wirklich Perlen vor die Säule, die ganzen großen Namen, die hier mitspielen.
Okay.
Kann man nicht anders sagen.
Hm.
Ja.
Schade.
Ja, sehr schade. Hast du das Plakat gegoogelt?
Nee.
Super schön.
Lausche dir aufmerksam.
Kaufe ich dir zum Geburtstag und erwarte von dir, dass du es hier dann irgendwo auch hinhängst.
Echt
wenn
nicht.
Wenn du das Rubbelposter hier abgearbeitet hast, dann kommt da das Plakat
garantiert,
von zufällig allmächtig rein.
Garantiert nicht.
Ach Lee, so gehst du mit meinen Geschenken um.
Nee, also da, guck mal, jetzt hatten wir es neulich mit Tom von schönen Postern. Du musst noch nicht mit sowas ankommen.
Das stimmt. Regisseur und Autor des Ganzen, habe ich schon gesagt.
Ja.
Also Terry Jones hat auch das Drehbuch geschrieben.
Mhm.
Und der Co-Autor, dem der so ein bisschen assistiert hat, war Gavin Scott. Von dem ist zum Beispiel auch das Drehbuch zu dem Film Small Soldiers. Den fand ich ja ganz cool. Aber ansonsten war das hier eine ziemliche Gurke. Ursprünglich geplant für den Film, da haben wir ihn wieder, war Benedict Cumberbatch und Gemma Arterton als Nachbarin.
Ach was.
Das war die Urbesetzung, die hier angesetzt worden ist. Ja.
Huh. Ist die Frage, ob das ein besserer Film geworden wäre.
Das ist die Frage, ja. Aber hier hätte er wieder einen Briten gespielt, ohne amerikanischen Akzent. Insofern wäre er zumindest wieder in seinem Element gewesen, der Herr Cumberbatch.
Mhm. Also mal fürs Protokoll, ne? Ich finde Benedict Cumberbatch immer gut. Und ich fand den auch in dem Film gut, nur halt irgendwie fehlbesetzt, ja.
Jetzt, siehst du, das wollte ich noch fragen. Ich weiß ja, dass du von Shailene Woodley nicht so viel hältst und dass du sagst, so, ja, du magst sie ja mehr als ich und so. Wie war die denn?
Doch, die war gut.
Schon,
ja.
Hat schon Potenzial, wirklich? Oder?
Nee, die ist auch, nein, das ist keine schlechte Schauspielerin, auf
ja,
gar keinen Fall.
Ja, das klang immer so, als wenn du die noch nie irgendwie gut gesehen hast, wo du sagst, okay.
Nein, die hat das super gemacht.
Okay.
Auf jeden Fall.
Das freut mich, weil die mag ich wirklich.
Ja.
Weil das ist halt das Problem, du siehst sie in Divergent und denkst dann so, weißt du, und hat halt noch 3-4 andere Filme gedreht, wo sie ja zeigt, was sie kann und dann, wenn du so die falschen Filme siehst, dann kannst du auch die Meinung,
ach so, nein,
kann
die,
das halt die Meinung erscheinen, dass
die
du
kann
denkst,
auf jeden
so,
Fall
ist eine Gurke. Okay, gut zu wissen. Ich würde dann zu den Punkten von zufällig, allmächtig, absolutely anything kommen.
Ja.
Ja?
Ja.
Komödie, Sci-Fi, 85 Minuten. Das ist vielleicht das Positive an dem Film, dass der nach einer Stunde 25 wenigstens vorbei ist. 2015. IMDb gibt dir eine 6,0.
Das ist ja gar nicht so scheiße.
Das ist nicht so scheiße. Metascore wiederum 31. Da geht schon im roten Bereich.
Mhm.
Rotten Tomatoes 3,8.
Mhm.
2,8 von Audience. Und Letterboxd ist hier bei einer 2,5. Genau in der Mitte.
Hm. Nee, also so gut klingst du überhaupt nicht. Es ist halt, es ist für mich wirklich jetzt schwer abzuschätzen, wie viele Punkte gibst du einfach nur für das Line-Up. So, weil wenn es dann...
Ist wirklich schwer, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich hier helfen soll. Also.
Nee, ist alles gut. Ich denke nur laut, weil wenn es dann trotzdem als Film versagt, also als das, was es sein möchte, nämlich eine Komödie, und es ist dann halt unterm Strich überhaupt nicht lustig, und du sagst, man kann sich das oder man sollte sich das echt schenken.
Also die ist klar, dass ich bei einem 5-Punkte-Film immer noch sage, den könnt ihr gucken oder so.
Ja,
du?
Ja,
oder
eben. Aber nein, du sagst so. Ja wirklich ganz klar, das darf man nicht machen.
Nee.
So, deswegen.
Ihr seht Robin Williams auf dem Plakat, ihr seht die komplette Monty Python-Truppe auf dem Plakat und denkt, ja. Klar, gucke ich mir an.
Ja, eben. Und dann ist es so eine Gurke. Ach komm, ich sag 1 Punkt.
1 Punkt, sagst du?
Mhm.
Digga.
Ist das richtig? Musst du jetzt... Echt?
Respekt.
Es ist okay. Ein bisschen wie Lotto gerade, ey. Schön. Einmal ins Blaue geraten und getroffen. Schön.
Das ist vollkommen richtig. Der kriegt gerade mal 1 Punkt von mir.
Ja, ich glaube trotzdem, dass die Nummer hier schon für dich entschieden ist, weil du hast 1 Punkt Vorsprung und ich glaube nicht, dass du beim nächsten so daneben liegen wirst. Also,
ja, gucken wir mal.
Wolltest du noch was loswerden zu... Zufällig allmächtig.
Reicht.
So hieß der auf Deutsch, ne?
Zufällig allmächtig heißt er auf Deutsch.
Ja. Alter. Meinst das du, da wollten sie sich so ein bisschen an Evan und Bruce Almighty orientieren mit dem deutschen Titel, in der Hoffnung, da was mitzunehmen?
Vielleicht, ja. Erinnert von der Prämisse natürlich auch ein bisschen dran. Obwohl sie sich auch einen Film als Vorbild genommen haben, den ich schon auch nicht besonders doll fand und den ich auch nicht besonders lustig finde. Mochtest du die?
Beide nicht? Oder?
Beide nicht. Also weder den mit Steve Carell noch den mit Jim Carrey.
Den mit Jim Carrey mochte ich schon sehr.
War nicht meins. Also da mochte ich andere Filme mit Jim Carrey viel, viel mehr als den.
Ja, ich auch, aber trotzdem mochte ich den sehr.
Okay. Nee, also da hat Simon Pegg schon bessere Komödien gedreht, kann man nicht anders sagen. Das hier, das kann man sich klemmen. Und ich habe schon mal über den Film berichtet, als ich irgendwas über über Robin Williams mal hier gebracht habe. Und da habe ich gelesen, dass das sein letzter Credit ist, so von wegen Voice, von dem Dog.
Ja, stimmt.
Und jetzt habe ich halt auch den Film dazu gesehen.
Tja, hat sich gelohnt.
Hat sich super gelohnt. Alles für den Podcast. Everybody felt terrible about that. Aber hallo, it was a dark day. Ja, das war ein richtiger Dark Day.
Jetzt wird's besser.
Ich bilde mir einfach ein, es wäre eine Hausaufgabe gewesen und ich hätte ihn gucken müssen. Da schlafe ich besser.
Gute Einstellung. Wie gesagt, jetzt wird's besser.
Das ist sehr schwer.
Jetzt wird's viel besser.
Okay, schon besser.
Ein Film von unserem Poster. Mhm. Top-rated Movies hier auf Platz 178. Ein Film aus Argentinien.
Oh.
Ja. Und zwar, jetzt warte mal, ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Das ist der 7. Film aus Argentinien, der für einen Oscar nominiert war. Mhm. Und der 3. in Folge mit Ricardo Darín als eine der Hauptrollen. Der hat nämlich bei hier The Secret in Their Eyes mitgespielt.
Ach so, das ist
der, in ihren Augen? Nein.
Okay, weil das war meine Vermutung gerade, dass du den bringst. Okay.
Nee, der hat eben noch offenbar, stimmt, dann ist der Typ hier auch schon zweimal auf dem Poster vertreten. Krass. Mhm. Nein, ich spreche jetzt über...
Den nehmen wir für unser Quiz.
Ich spreche jetzt über Wild Tales. Jeder dreht mal durch, heißt der.
Ist ja auch ein Untertitel auf von der Thomas Gottschalk und bei Krüger Komödie. Jeder dreht mal durch.
Nee, es ist Teil des deutschen Titels. Der heißt ja Wild Tales, Doppelpunkt, jeder dreht mal durch.
Meine ich ja. Aber dieser deutsche Untertitel könnte halt auch wieder so eine komische Sexklamauk-Komödie aus den 70er Jahren sein.
Ja, klar,
wenn man
voll.
So alleinstehend betrachtet.
Die Supernasen geben Vollgas.
Ja.
Aber, also lasst euch von dem Titel mal nicht abschrecken, weil das ist ein geiler Film. Mhm. Kann ich gerne vorwegnehmen. Ist ein bisschen was anderes, weil wir haben hier 6 Kurzfilme in einem Langfilm.
Okay.
So, geht insgesamt 2 Stunden, 2 Minuten und geht auch fließend ineinander über. Du hast also schon immer dann eine Schwarzblende und dann kommt die nächste Geschichte. Da wird aber nichts groß angekündigt oder untertitelt oder sowas, sondern der Film geht auch direkt mit der ersten Kurzgeschichte los. Nach der ersten Geschichte hast du die Credits und dann geht's mit der zweiten weiter.
Sind die Geschichten ineinander irgendwie verwoben oder verbunden oder?
Nein.
Gar nicht.
Außer, das sagt der Titel eben, jeder dreht mal durch. In jeder dieser Kurzgeschichten eskaliert es an der einen oder anderen Stelle.
Interessant.
Ist es. Und sehr sehenswert. Es ist basiert auf einem Buch. Da gibt es wohl noch eine Geschichte mehr. Aber hier haben sie sich auf die 6 begrenzt. Und ich kann nicht beurteilen, ob man die vermisst oder nicht. Aber das funktioniert mal richtig gut. Das ist hier erst der 3. Langfilm von Damian Chiffron. Der hat insgesamt nur 11 Regie-Credits bisher.
Mhm.
Ist auch noch nicht besonders alt. 18 als Autor und hat eben auch hier das Drehbuch mitgeschrieben. Zusammen mit German Servidio. Diese 6 Kurzgeschichten. Ich kann eigentlich immer nur anreißen, worum es geht, weil halt dadurch, dass es Kurzgeschichten sind, die aber sukzessive länger werden, das ist ganz cool. Also es ist so, ne, die erste ist die kürzeste und jede, die danach kommt, ist länger als die davor.
Okay.
Aber trotzdem kann ich hier nicht wirklich erzählen, worum es geht, weil schon auch durch die Prämisse jeder Kurzgeschichte eigentlich würde ich was spoilern. Ne?
Ja, macht Sinn bei der Länge.
Ich kann aber trotzdem mal erzählen, zumindest wie die heißen. Also die erste Geschichte heißt Pasternak. Das ist der Name von einem Typ. Wir sehen am Anfang eine Frau, wie sie an den Schalter kommt im Flughafenterminal, ihr Ticket bekommt und anschließend in den Flieger geht.
Mhm.
Dann sitzt ihr ein Typ gegenüber am Gang, der sie dann ziemlich schnell angräbt und fragt, was sie beruflich macht. Und sie sagt, sie sei Model. Er sagt, ach, Entschuldigung, hätte ich natürlich sofort sehen müssen. Und so kommen sie eben ins Gespräch und sprechen dann irgendwann über einen Typen, den sie offenbar, sie war mit ihm zusammen. Und er sagt, ach, was ist das, der und der Typ? Weil er ist Musikkritiker klassischer Musik. Und der Typ, er hat mal was rezensiert und übelst vernichtet von dem Ex-Freund von dem Model. Und so erfahren die, dass sie vom gleichen Typen sprechen, ne?
Okay.
Dann dreht sich eine, 2 Reihen weiter vorne um und sagt, Entschuldigung, ich habe mitgehört, aber ist das der Typ, von dem ihr sprecht? Und sagt, sie kennt den auch. Und so weiter. Weiter erzähle ich nicht. Mhm. Das ist die Kurzgeschichte im Flugzeug. Dann geht's, die nächste ist die Ratten. Wir sehen ein kleines Restaurant, wo kein Gast ist, eine Kellnerin und eine ältere Köchin. Und dann kommt ein Gast rein. Und es ist nachts schon spät und der Typ kommt rein. Die Kellnerin geht an den Tisch, um seine Bestellung aufzunehmen. Er ist super pumpig zu ihr. Sie nimmt seine Bestellung entgegen, geht in die Küche und spricht mit der Köchin, ist erstmal völlig konsterniert und im Gespräch mit der Köchin erfahren wir, der Typ ist für den Untergang ihrer Familie verantwortlich. Es ist so ein Kredithai, so ein Geschäftsmann, der ihren Vater aus seinem Haus getrieben hat und damit halt völlig die Familie in den Ruin getrieben hat.
Ja.
Und dann sagt die Köchin, alles klar, den bringen wir um. Hm. Da ist sie dann dagegen und so weiter. Weiter erzähle ich auch nicht. Die dritte heißt der Stärkste. Wir sehen einen Geschäftsmann in seinem schwarzen Audi die Landstraße runterrattern. Und kommt er an einer engeren Stelle in der Kurve, hängt da hinter so einem Typ, der in so einem klapprigen Auto vor ihm fährt und ihm bewusst nicht vorbeilässt. Der versperrt ihm den Weg, wechselt auch immer die, dann an der Stelle, wo es wieder zweispurig wird, wechselt er auch die Spur, dass er nicht vorbei kann. Der Typ ist schwer genervt, weil der ist eh schon übelst angerast gekommen in seinem Audi und an einer Stelle kann er ihn dann überholen, fährt dann natürlich kurz neben ihm, zeigt den Stinkefinger, brüllt ihn an, sagt ihm, dass er ein Arschloch ist und zieht davon. Mhm. Dann hat er ein paar Kilometer weiter vorne eine Reifenpanne. Das zieht sich hin. Irgendwann kommt der Typ mit dem klapprigen Auto wieder angefahren. Und das eskaliert mal richtig. Alter. Das ist so geil, weil das Ding, du siehst das, was dann da kommt, siehst du nicht kommen. Also es ist wirklich, es ist geil gemacht.
Scheint dein Lieblingskurzfilm zu sein von denen.
Nee, das wird auch tatsächlich immer besser. Also schon,
ach so.
Das ist echt cool. So, deswegen diese Steigerung auch in der Länge, das haben sie hier wirklich clever gemacht.
Aber man hatte das Problem bei diesen episodischen Strukturen, manche sind gut, manche sind nicht so gut.
Nee, also das hier ist hier nicht. Jeder einzelne funktioniert.
Schon mal cool.
Ja. Und jeder ist auch ein bisschen anders. Also es eskaliert auch nicht immer aufgrund einer gleichen Charakteristik oder so, sondern es sind eben Situationen, die du auch wirklich nachvollziehen kannst. Also vor allem ist auch immer witzig, finde ich so, wie man sich dann entscheidet, auf wessen Seite man ist. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei dieser Auseinandersetzung hier mit dem Typ im Audi und dem anderen. Mhm. Als der ihm den Weg versperrt hat, dachte ich auch, Alter, was ein Wichser. Aber spätestens als der dann vorbeigefahren ist und den beschimpft hat und so weiter und sich halt einfach eindeutig, nicht nur aufgrund des Autos, aber halt auch von seinem Status oder whatever, weil er so ein wichtiger Typ ist, sich halt einfach als was Besseres sieht automatisch.
Dann wechselst du immer die Seite.
War ich irgendwie auf der Seite von dem anderen und deswegen ist es schon spannend. Mhm. Eben auch so hier in dem dritten Teil, weil das ist ein Teil, das kann bestimmt jeder nachvollziehen. Das ist hier so ein bisschen Falling Down mäßig. Also wir sehen am Anfang...
Vierter ist es jetzt, oder?
Richtig. Bömpchen heißt der. Mhm. Wir sehen Simon Fischer und das ist der, den ich vorhin erwähnt habe, Ricardo Darín. Der spielt einen Sprengmeister. Wir sehen ihn am Anfang in so einem Gebäude, wie er noch irgendwelche Dinge verlegt und dann sehen wir weiter draußen, wie das Gebäude in die Luft gesprengt wird. Mhm. Er ist also vom Beruf Sprengmeister. Dann kriegt er einen Anruf von seiner Frau. Es gibt wohl der Geburtstag der Tochter ist an dem Tag und er soll rechtzeitig nach Hause kommen, vorher noch die Torte abholen und sie ruft ihn an, um sicherzustellen, dass er das zeitlich alles hinkriegt. Er sagt, mach dir keine Sorgen, ich bin pünktlich da, ich check das alles ab. Dann fährt er zur Konditorei, parkt davor im Halteverbot, stellt er halt vor der Bäckerei, vor dieser Konditorei, stellt er den Wagen ab, denkt sich halt, ich hab den im Blick, ne? Geht rein in die Bäckerei, in die Konditorei, fuck. Holt den Kuchen, der wird eingepackt, das dauert alles ein bisschen. Da merken wir schon, er ist eh auch generell so ein bisschen stressiger Typ, weil als die dann den Preis sagt, kommt er nicht drum rum, das zu kommentieren nach dem Motto, habt ihr den importiert oder was? Na, so was ist das für eine Halsabschneiderei. Legt dann widerwillig die Kohle hin, nimmt den Kuchen mit, kommt raus, wurde sein Auto abgeschleppt. Das ist am Boden, wie das wohl in Argentinien so ist, dann so ein Aufkleber, das, wo dann eben draufsteht, dass dein Wagen abgeschleppt wurde. Das heißt, er muss dann eben zu der Station, wo sein Wagen steht, dort erstmal den Strafzettel bezahlen. Na, jetzt ist es eben so, dass da die Zeit drängt und er entscheidet sich aber, gut, ich fahre dahin, bezahle den Strafzettel, hol mein Auto wieder, beziehungsweise er sagt, da war keine Markierung am Boden und auch kein Schild. Ich habe da nicht widerrechtlich geparkt. Das heißt, er stellt sich vor, ich gehe da hin, lege eine Beschwerde ein, kriege mein Auto und dann ist alles gut. Da steht er da am Schalter und will dem Typen erklären, was Phase ist und sagt ihm, da war keine Markierung, ich habe nichts falsch gemacht, ich fordere jetzt mein Auto zurück und eine Entschuldigung von euch. Und die sagen, Alter, was? Wir fordern von dir Betrag X. Frühestens dann kriegst du dein Auto wieder. Wenn dir das nicht passt, kannst du einfach gehen. Musst du halt nur Zinsen zahlen, weil dein Auto ist da geparkt bei uns auf dem Hof und es kostet halt. Da sagt er, hey, ist er Kriminelle, ne? Und die Nummer eskaliert schon. Und er ist echt kurz davor auszuflippen.
Ja, wieder die Eskalierung.
Und dann geht,
die Eskalation heißt
aber
es.
Aber hallo. Und dann, das zieht übelst Kreise, weil er verliert da mal kurz die Nerven in diesem Ding.
Mhm.
Und ja. Das hat dann Auswirkungen auf Job, Familie und und. Also, das ist ziemlich cool. Die fünfte Geschichte ist der Vorschlag. Das ist auch sehr geil, weil da haben wir ein Szenario, dass es eine sehr reiche Familie gibt. Die sind auf jeden Fall Multimillionäre. Haben einen jungen Sohn, der, glaube ich, gerade 18 ist. Und der hat mit dem Auto, dem schnellen Auto der Familie, einem der Autos der Familie, hat der eine hochschwangere Frau angefahren,
mhm,
die daraufhin gestorben ist. Und war aber so ein Hit-and-Run-Szenario. Das heißt, die haben ihn nicht gesehen, aber der Wagen hat natürlich was abbekommen und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei auftaucht. Und dann entscheiden die sich, den Gärtner als Sündenbock hinzuhalten. Und machen dem Gärtner das Angebot, pass auf, du kriegst 1 Million,
mhm,
wenn wir sagen, du hast ja abends einen reingeleert und hast, anstatt den Wagen zu parken, wie sonst jeden Abend, hast du eine Spritztour gemacht und hast dabei die Alte überfahren. Wir besorgen dir die besten Anwälte, der eine Anwalt ist dann auch schon anwesend und verhandelt das mit. Wir sagen, du gehst in den Knast, kriegst 1 Million dafür, deine Familie muss nie wieder arbeiten, ist alles safe, ist mehr als du jemals verdienen könntest.
Mhm.
Und so ist unser Junge aus dem Schneider. Und bieten ihm das Ding an. Und das, die Verhandlung geht dann natürlich ein bisschen, weil es da verschiedenste Interessen gibt und ist auch super geil.
Okay.
So, und dann ist das die letzte Geschichte. Und das ist, um zu deiner Frage zurückzukommen, ob es da Überschneidungen gibt, es ist jetzt wirklich so, also ganz marginal, weil zum Beispiel haben wir jetzt hier in der letzten Geschichte eine Hochzeit. Da gibt es auch eine Hochzeitstorte und die Torte hat man, wenn man es weiß, vorher in der Konditorei gesehen, wo Simon Fischer die Torte abgeholt hat.
Ach so, weißt also du, mehr so.
Das ist wirklich, es wird halt ansatzweise erzählt, dass es im gleichen Universum spielt, aber es gibt keinerlei Überschneidungen inhaltlich.
Mhm. Das sind mehr so Fun Facts, wenn du genau beobachtest, was in dieser Szene abging.
Genau.
Okay.
Ja, und in der letzten Geschichte haben wir eben eine Hochzeitsfeier. Romina und Ariel heiraten. Und die sind gerade beim ersten Tanz. Noch scheint alles fein. Unmittelbar vor dem Tanz sieht sie, wie ihr Mann, jetzt gerade frischer Mann,
mhm,
mit so einer sehr hübschen Lady an einem der Tische mit den Gästen spricht.
Mhm.
Sie beobachtet das aus der Entfernung und denkt sich schon so, okay, irgendwas ist strange. Dann wählt sie auf ihrem Telefon die Nummer eines Gitarrenlehrers und das Telefon von der hübschen Lady klingelt. Sie zählt eins und eins zusammen und es ist klar, ihr Typ hat mit der Tante gebumst. Sie konfrontiert ihn dann auch damit, meint, hey, als du hier vor ein paar Monaten mal hastig aufgelegt hast, hast du gesagt, dein Gitarrenlehrer hat angerufen, ich habe mir die Nummer abgespeichert, habe die eben angerufen und das Handy von der Tante hat geklingelt. Sag mir, was los ist. Es kommt raus, eben, er hat sie betrogen und dann eskaliert die Nummer echt aufs Herrlichste.
Warte mal, das ist aber ein großer Zufall. Also sie wählt random die Nummer?
Nein, nicht random, sondern eben, also sie beobachtet aus der Ferne, wie er mit der Lady spricht, ne?
Ja.
Und sie merkt, okay, das ist mehr als nur Freunde so, das sieht aus der Entfernung schon so aus, als wäre da was gewesen.
Mhm.
Und dann wählt sie eben eine Nummer, wie wir dann, und dann erfahren wir später, also dicht danach, dass sie diese Nummer eben hat von einem Vorfall, der Monate zurücklag, wo er mal ganz hektisch aufgelegt hat, als sie das Zimmer betreten hat. Oder als jemand angerufen hat,
okay,
und er
hat weggedrückt
hat,
so,
dann hat sie sich die Nummer notiert.
Okay, verstehe.
Und jetzt festgestellt, so nach dem Motto, warum hier Gitarrenlehrer und sie, Wie passt das zusammen?
Mhm.
Ja, und dann eskaliert die Nummer auch aufs Hässlichste.
Krass.
Und das ist der ganze Film.
Das hatten wir auch noch nicht. 6 Inhaltsangaben in einem Film.
Ja.
Jetzt mal was Neues. Jetzt hat der Film ein R-Rating, wie ich hier gesehen habe. Das heißt, diese...
Nee, ab 12 ist der freigegeben.
Ach so?
Wo hast du das gesehen? Also auf IMDb steht hier Freigabe 12.
Ich sehe R bei IMDb. Oder bin ich hier beim falschen Riot Hits? 2014?
Ja.
Also ich sehe ein R-Rating.
Alter, was? Also muss ich jetzt die Seite auch nochmal aufrufen, um das zu bestätigen. Aber ich habe sie ausgedruckt, Alter. Ich kann jetzt die Seite nicht zeigen, weil da meine Punkte draufstehen. Aber
nee, alles gut. Ich glaube dir das, aber... Also ich habe es ja vor mir.
Ich auch. IMDb. Freigeben ab 12. Wo siehst du R-Rating, Alter? Direkt unterm Titel, ne?
Ja, genau.
Okay. Hast du ein anderer...
Das ist strange. Ich dreh dir das mal.
Also dann... Ja, es ist auch witzig, dass es bei dir anders angezeigt wird als bei mir. Witzig.
Krass. Ja.
Okay, wir können es euch also nicht sagen. Es ist an manchen Stellen ist es definitiv blutig.
Das meinte ich. Also
12 es wird hier schon auch hart.
Okay.
Naja, also ja, die eine oder andere Eskalation wird blutig.
Mhm.
Die setzen aber sich da aber nicht so,
dass
die
Splatterfans,
nee,
auf ihre Kosten kommen.
Es ist jetzt nicht so, als würden die sich da voll draufsetzen und du könntest damit rechnen, dass jede Eskalation hier übelst blutig wird. Aber es fließt Blut, auf jeden Fall.
Okay.
Und ist schon auch nasty an manchen Stellen. 12 finde ich hier wirklich mutig.
Nasty an manchen Stellen.
That's what she said.
Und das wird blutig.
That's what she said.
That's what she said.
Haben wir nochmal die Senioren-Variante. Ja, für die ältere Zuhörer.
Ja, und das Ding hat auch finanziell funktioniert. Also nicht nur bei Preisen. Der hat nämlich auch den BAFTA bekommen für Best Film Not in English.
Okay.
Hat ansonsten noch 48 andere Preise, 57 Nominierungen, also das hat auf ganzer Linie funktioniert. Und ist wirklich unterhaltsam. Ja. 3,3 Millionen hat er gekostet, über 30 eingespielt weltweit.
Mhm.
Auch das hat funktioniert. Ich kann den wirklich gut empfehlen. Machst du nichts falsch mit dem Film.
Also, mich hast du. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ich hab Bock.
Okay.
Auf Wild Hills.
Sehr schön. Dann zu den Zahlen. 8,1 gibt es von den IMDb-Usern. Metascore liegt hier bei 77. Ist auch sehr gut. Average von den Critics auf Rotten Tomatoes liegt hier bei 8. Das ist alles recht eine Spur, ne? Publikum ist sehr viel euphorischer. Die sind hier mit 4,3 von 5 am Start. Und auch auf Letterboxd ist der bei 4,1.
Das ist alles sehr gut. Der Film müsste ja auch noch Props dafür bekommen, dass ja wirklich gar kein Ausrutscher dabei ist bei den einzelnen Kurzepisoden. Insofern, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt wirklich nicht so leicht bei dir. Das könnte ich theoretisch wiederholen, was du jetzt gerade über Big Fish gesagt hast. Das kann zwischen 8 und 10 kann das hier alles sein.
Ja.
Das ist so ähnlich, in einer ähnlichen Situation bin ich jetzt auch.
Ja, das ist jetzt auch wieder diese Sorte, ne, wo man sagt, ich kann überhaupt nichts aussetzen an dem Film.
Er muss ja nicht zwangsläufig dann
volle Punkte sein. Muss nicht zwangsläufig eine 10 sein.
Ja, selbst eine 9 kommt mir irgendwie ein Tick zu viel vor. Also ich kann ja laut denken, ich tendiere zu einem 8,5.
Mhm.
Aber ich sag 9.
9 ist richtig.
9 ist richtig?
Ja, Mann.
Sehr gut.
Ja, siehst du, aber das meinte ich ja vorhin, das war hier so unwahrscheinlich, dass du hier über einen Punkt daneben haust.
Also ja, aber hätte auch eine 10 sein können, weißt du? Und eine 8, 8,5 ist auch noch legitim.
Ja, aber ich wusste ja, dass ich die 9 habe. Und deswegen, wenn du eine 8 oder eine 10 getippt hättest, egal. Und alles zwischendrin, hättest du so oder so gewonnen.
Ja, klar, da kann man schon ein bisschen taktieren, definitiv.
Alles fein, das war klar.
Schönes Obwohl Hoffi hier wahrscheinlich eine 6 genannt hätte, ja. Der hat eine andere Strategie.
Ja, nee, also das ist wirklich, das ist ein spaßiger Film. Kann ich wirklich jedem empfehlen, ey. Wild Tales.
Ich hab Bock, definitiv. Aber früher oder später, Poster, weißt ja.
Ja, muss ran.
Ist ja bei mir auch dran. Insofern, hast heute mit Ted Lasso und Wild Tales, hast du schon mal zwei Dinger gebracht, auf die ich riesen Bock habe. Was war der dritte? Ach so, ja, der Mauretanier.
Ja.
100% Quote, mein Freund.
Sehr schön.
Alles Watchlistenfutter für mich.
Cool, dann ist das Ergebnis von heute.
Ja, geht mal an mich zur Abwechslung mal die Runde.
Ja, war auch wieder mal Zeit, Mensch, Guest.
Das war echt mal wieder Zeit, ja. Ich habe schon keinen Bock mehr gehabt hier auf diesem Podcast.
Na toll, danke.
Super encouraging speech.
Ja.
Machst mir Mut, hä?
Guess minus 0,5. Sieger der heutigen Episode, Lee minus 1,5. Und wir sind noch unter 2 Stunden. Ich gehe mal davon aus, das kriegen wir hin.
Sollen wir uns jetzt noch 20 Minuten unterhalten?
20 Minuten Samples drücken und uns unterhalten über das Wetter.
Genau.
Aber eine Story kann ich dir trotzdem erzählen. Die ist wirklich abgefahren, weil okay. Da hast du mich so ein bisschen drauf gebracht, weil mit diesem Test von diesem Klavierlehrer, wo sie ihn halt angerufen hat und getestet hat, ob das Telefon klingelt und so. Weil ich dachte erstmal, okay, woher hat sie die Nummer und so? Ich habe das nicht ganz geschnallt und dachte so, okay, hat sie, also ich habe geschnallt, dass sie die Nummer gespeichert hat von irgendjemandem, der ihr komisch vorkam, so irgendein
genau. Ruf.
Und dachte, sie hat einfach in einem Laden irgendwo rumprobiert und da die Nummer gedrückt, weil bei Freaks and Geeks war nämlich eine Folge, wo die so einen fremden Garagenöffner gefunden haben, die Kinder. Und dann haben die natürlich vermutet, dass der Vater fremd geht. Und dann sind die so mit ihren Fahrrädern durch die Gegend gefahren und haben diese Fernbedienung probiert, welche Garage aufgeht, um dann rauszufinden, wo das ist.
Na super.
Und ich stehe mal so im Supermarkt an der Kasse mit meinem Einkaufswagen und krieg so eine SMS von wegen so, ja ey, kommst du heute Abend zu der Party da und da?
Okay.
Unbekannte Nummer.
Aha.
Ich so, ja, oder keine Ahnung, der und der legt auf oder legst du heute da und da auf? Ich denke so, wer ist denn da bitte? Also ich kenne deine Nummer nicht so hin und her, du musst dich mal irgendwie zeigen.
Mhm.
Aber Party klingt gut, meinte ich irgendwie sowas. Und dann schreibt sie so zurück, ja, hier ist Mara.
Okay.
Und ich so, Mara, ich kenne keine Mara. Da sagt sie, habe ich jetzt die falsche Nummer gewählt, so hin und her. Und dann fingen wir an, so ein bisschen hin und her zu schreiben. Das war so ein Mädel, die sitzt in Hannover.
Okay.
Und hat mich angeschrieben, wollte aber einen DJ-Kumpel von sich anschreiben.
Aha.
Was ich ja auch 1000 Mal kriege, so von wegen so, ja, wo legst du denn heute Abend auf?
Ja, ja,
und
klar.
Ich komme vorbei, deswegen dachte ich, ist jemand, den ich kenne. Und dann kam raus, ich kenne die gar nicht, die ist in einer anderen Stadt. Und
aber wie ist sie denn an deine Nummer gekommen?
Die hat irgendein Zahlenräder drin gehabt und hat dann aus Versehen meine Nummer gewählt. Das war totaler Zufall.
Okay, aber was ein Zufall, dass du auch DJ bist.
Riesenzufall, aber der Zufall geht noch weiter. Dann habe ich mit der so ein bisschen hin und her geschrieben. Und irgendwann hat sich ein Veranstalter, der mich immer bucht für seine Partys, rief mich an. Und meinte so, hier, pass auf, hier ist eine neben mir und so weiter, die kennt dich. Die würde ich mal gerne sprechen. Er gibt den Hörer rüber, da ist Mara da dran. Und sagt so, ja, mit der habe ich ja mittlerweile geschrieben, so ein bisschen hin und her. Also so, weißt du, so, ich habe ihre Nummer gespeichert und sie meine. Und dann waren wir so ein bisschen Kontakt durch diesen Zahlendreher, obwohl sie sich verwählt hat erstmal.
Okay. Und ach so, das liegt jetzt alles schon eine Weile zurück.
Das liegt eine ganze Weile zurück. Und der Veranstalter, für den ich schon ab und zu aufgelegt habe, den ich kenne, der ist mit ihr zusammengekommen.
Alter.
Und das war auf einmal seine Freundin. Und die riefen mich an und sie hat mir erzählt von diesem, ja, warte mal, wenn du in Berlin Veranstalter bist, dann kennst du auch Guess.
Ja.
Er so, ja klar kenne ich Guess, der hat schon bei mir aufgelegt auf irgendwelchen Partys, also wie jetzt. Und dann rief er mich an, er so, guck mal, wer neben mir sitzt, Mara. Und gib mir so einen Telefonhörer. Ich so, Alter, was, woher kennst du denn den und den? Sie so, ja, ist jetzt mein Freund und so. Die haben sich irgendwo kennengelernt in Westdeutschland. Wie abgefahren.
Irgendwo in Westdeutschland.
Ja, pass auf. Und dann ist sie nach Berlin gezogen.
Aha.
Und hat hier auch Partys veranstaltet und war hier mit irgendwelchen Leuten unterwegs und hat Gott und die Welt kennengelernt. Und ich kannte die einfach nur, weil sie sich meine Nummer irgendwie aus Versehen gewählt hat und irgendeinen Zahlendreher drin hatte. Und eine falsche SMS verschickt hat. Total verrückt.
Das heißt, du hättest sie jetzt wahrscheinlich eh früher oder später kennengelernt.
Ich hätte sie hundertprozentig früher oder später kennengelernt. Alleine, weil sie mit diesem einen Veranstalter, mit diesem Kumpel von mir zusammen war. Dann im Nachhinein waren die nicht mehr zusammen, aber die
ist jetzt immer noch hier.
Die ist immer noch hier in Berlin, ja. Die ist mit Manto zusammen, mit einem guten Freund von Patrice übrigens.
Mhm.
Also die kennt auch mittlerweile Gott und die Welt und so, die Mara. Und das ist schon witzig, wie das gekommen ist. Und der erste Kontakt war tatsächlich, in dem sich verwählt hat und einfach
sehr witzig.
Eine falsche Nummer angeschrieben
hat. Wie lange liegt es zurück?
Das war vor 15 Jahren oder so.
Oh shit!
Ja, die ist mittlerweile verheiratet und so mit
wie witzig.
Und alles mögliche. Aber ich habe immer noch Kontakt zu der. Wir haben uns danach noch super verstanden. Also schon witziger Move. Einfach nur eine falsche SMS verschickt und dann führte das eine zum anderen so. Ich so, ja, klingt gut, aber ich glaube, du hast die falsche Nummer. Wieso, ja, wieso, wer ist denn da und so hin und her. Und dann haben wir immer wieder mal so ein bisschen geschrieben so hin und her. Und dann rief mich auf einmal dieser Kumpel an und meinte so, hey, hier ist Mara neben mir.
Aber du schließt aus, dass die Nummer von jemandem bekommen hat und dachte, es wäre ein anderer DJ-Guess oder so.
Naja, das schließe ich aus.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die...
Nee, die wollte ja einen Kumpel von sich anrufen in der Stadt Hannover, wo sie gewohnt hat.
Ach, der gar nicht auflegt, oder was?
Nee, doch. Sie wollte einen DJ-Kumpel von sich anrufen, um zu fragen, ja, wo ist der heute so? Keine Ahnung, oder irgendwie sowas. Sie wollte irgendwas von dem.
Ja, ja.
Hat einen Zahlendreher drin und rief den falschen DJ an, nämlich mich in Berlin, den sie
Ach,
nicht
die
kannte.
Hat dich angerufen?
Nein, nicht angerufen, angeschrieben, Entschuldigung.
Okay. Ja, weil das finde ich halt so krass, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du einen Zahlendreher drin hast, also dass die Nummer vergeben ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Ja.
Dass die Nummer aber ausgerechnet auch an einen anderen DJ vergeben ist.
Eben, da geht's ja schon los.
Das finde ich halt so krass.
Ja. Aber das, die Story geht ja noch weiter, dass sie dann mit jemandem zusammenkommt, den ich persönlich kenne.
Ja, ja, klar.
Und so weiter und so fort. Ja. Dann zieht sie in die Stadt, wo ich wohne und so. Also es sind schon mehrere verrückte Sachen.
Ja. Ja gut, jetzt ist Hannover und Berlin ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? Also ich kenne auch ein paar Leute aus Hannover.
Klar. Aber die Person, die sich verwählt hat und die aus Versehen dich angeschrieben hat,
das ist schon crazy, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube ja nicht an Zufälle. Siehst du?
Ach, du glaubst nicht an Zufälle?
Überhaupt nicht. Okay. Das war dann wieder das Universum.
So, so.
Ja. Interesting. Also, aber jetzt war die Geschichte
noch viel anderen geheiratet, wenn das Universum ist. Ja, eine Rom-Com wäre auf jeden Fall anders gelaufen.
Ja, Rom-Com sind ja auch Rom-Coms.
Hätte ich da so Dustin Hoffman-mäßig an die Scheibe klopfen sollen, als sie geheiratet hat.
Genau.
Der Zug ist jetzt auch abgefahren.
Reinrennen und die Hochzeit crashen.
Ja. Der Soziopath. Naja, die Story muss ich auch noch loswerden, hat mich so ein bisschen drin erinnert.
Ja, interessant, aber die war jetzt eben nur 5 Minuten lang. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde.
Haben wir noch eine Viertelstunde. Aber das Problem ist ja, wir versuchen hier immer auf die nächste Zeit zu kommen. Wir wissen ja gar nicht, wer was getippt hat. Insofern
nein, ist
ja,
eh völliger
Quatsch. Ist ja völlig wurscht, für wen wir hier sind. Ja.
Total egal. Wir sind ja eh nicht parteiisch oder sowas.
Wir sind unparteiisch und wir haben auch nichts davon, wenn wir irgendwie einen bestimmten forcieren.
Nö, deswegen, alles gut. Du, von mir aus können wir das jetzt hier beenden. Das war mir wie immer ein Fest.
Ja, lass uns das machen. Mir war es auch ein Fest. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ihr habt es mitbekommen, also das sind jetzt wirklich die festen Tage, die wir hoffentlich einhalten. Dienstags
hoffentlich.
Episode, Freitags Episode, Sonntags die Support-Episode. Das ist jetzt korrekt. Der Kurs, den wir fahren.
Richtig.
Aber sowas von korrekt. Oder der hier ist auch korrekt.
So, I guess, ey.
That's a truly funny observation.
Ist das der gleiche, der What She Said sagt? Drück mal nochmal.
Nein.
It's a truly funny observation.
Das Lachen. Jetzt machen wir nochmal das What She Said mit dem Lachen.
That's what she said.
Doch, doch, 50 Jahre später.
Ja. Das eine ist John C. Reilly und der andere ist wirklich um einiges älter.
Der jüngste ist John C. Reilly auch nicht mehr.
Das stimmt.
Ja. Aber der älteste Schauspieler, der jemals gelebt hat, das wissen wir ja, ist wer war das nochmal?
Das darfst du doch jetzt noch nicht verraten.
Achso, ja, stimmt, darf ich noch nicht verraten.
Nein, um Gottes Willen.
Das war jemand von Reservoir Dogs. Schauspieler werden maximal 80 Jahre alt.
Genau. Na gut.
Okay.
In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Genug gequatscht. Und für die Supporter, für die gibt es nochmal Nachschlag am Sonntag.
Richtig.
Peace out.
Peace.
Bewegt Bild-Banausen.